Deezer. Originals.
Guten Abend, verehrte Zuschauer.
Die 1 Million.
I'm pregnant.
Möchtest du diese Hose haben?
Winter is coming.
Das kleine Fernsehballett.
Say my name.
Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier.
Eine tolle Stimmung hier, das freut mich.
Knick, knick.
Sarah, bist du, sind wir schon drauf? Hallo?
Wir
schon Sarah, wir müssen reden.
Hörst du es nicht? Ich wollte auch mal was singen. Ich habe so eine schöne Stimme. Ich habe eine wirklich schöne Stimme. Hör noch mal kurz hin.
Ja.
Lalalala. Auch zart.
Mach nochmal.
Lalalala.
Ich weiß nicht.
Ist die Klimaanlage heute sehr laut oder ja. Bin ich das? Mach nee, ich nee. So eine Klimaanlage.
Ich habe auch gerade überlegt, beides. Ich hätte, weißt du, dass wir fast einen Sponsor gehabt hätten diese Woche?
Nein.
Ja, ist ein Typ angekommen, hat sich bei mir gemeldet, hat gesagt, er wollte jetzt eine große Image-Kampagne machen. Das war auch zeitlich irgendwie alles jetzt genau der richtige Zeitpunkt.
Ja, ja.
Und dann wollten wir uns letzte Woche treffen und er ist einfach nicht gekommen. Er ist einfach nicht aufgetaucht, bis jetzt nicht.
Und
Herbst hieß der.
Oh, ich wollte gerade sagen, ich habe so Angst vor der Pointe.
Und ich hatte mir schon so gute Sachen ausgedacht. So, Herbst, weil zwischen Sommer und Winter wirklich noch Platz für eine Jahreszeit wäre. Herbst.
Aber ist der jetzt grundsätzlich abgesprungen?
Ich habe keine Ahnung, der hat niemand gesehen. Ich habe mich erkundigt.
Und was ein bisschen wichtiger ist für mich persönlich, was zahlt der?
Ja, der ist niemand, es zahlt niemand was, weil es
was wird, würde der zahlen? Habt ihr gar nicht
das
gesprochen
hätten wir
per E-Mail
das
oder
hätten
so?
Wir besprechen wollen. Ich wär mit meinen Kreativvorschlägen da hingekommen, den einen hast du gerade gehört, fandst ihn super.
Der war sehr gut. Ja gut, dann lass uns Herbst. Gucken, ob wir die nächsten Wochen noch oder ob, keine Ahnung, Frühling oder irgendjemand anders fragen.
Mal gucken, ja.
Ja.
Wer weiß, ob der noch.
Naja, was wird der jetzt schon zu tun haben zwischen Sommer und Winter?
Ja, aber vielleicht muss der jetzt auch nicht werben.
Ja, nee, Frühling und Herbst lieben die Leute.
Wen,
deswegen muss man nicht werben. Ja, du hast recht, vielleicht müssen beide Jahreszeiten nicht werben, weil die Leute lieben Frühling und Herbst.
Es gibt keinen Herbst
der
mehr.
Der Winter braucht ein bisschen Werbung.
Die ganze Überjackenindustrie ist echt kurz vorm Abkacken.
Das wird noch ein bisschen später
jetzt. Überjacken heißt das gar nicht, habe ich Überjacken
ja,
gesagt?
Ja, man sagt Überjacken.
Übergangs.
So, wollen wir mal den Anruf abspielen?
Ich bin ein bisschen übernächtigt. Hören wir uns mal
wir haben beide schlecht geschlafen, getrennt voneinander schlecht geschlafen, aber im Geiste.
Schlecht geschlafen hast
geschlecht
du gesagt.
Geschlecht geschlafen. So, Anrufbeantworter, hopp.
Dies ist der Anrufbeantworter von Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Bitte hinterlassen Sie hier Ihre Nachricht für das kleine Fernsehballett.
Ja, aber bitte nicht so irre viel labern, weil wir müssen uns das ja auch alles noch anhören.
Meine Schwester, die Polizei.
Ja.
Was? Ne?
Immer dasselbe gelbe Plastikbonbon.
Was ist der? Was ist?
Hallo Stefan, hallo Sarah, hier Sophie. Sag mal, wer war eigentlich eure erste Fernsehliebe? Bei mir war das ja Jordan Catalano aus Willkommen im Leben.
Oh, Leute, die uns Fragen stellen.
Das ist der viel bessere Titel ist. Ein toller Mann. Das kann man leider nicht irgendwo online sehen, glaube ich, legal. Von daher wäre meine Empfehlung in guter Retro-Manier Freaks and Geeks. Viel Spaß damit. Ciao.
Liebe Sarah, lieber Stefan, vielen, vielen Dank für euren tollen Podcast. Es ist immer wieder ein Traum, euch zu hören.
Sein Name hat nicht gesagt.
Ich würde euch Ibiza Diaries auf RTL 2 ans Herz legen, mit einer Oscar-reifen Natascha Ochsenknecht.
Es klingt gut. Ich schreibe mal mit heute.
Ja.
Ja, hallo meine zwei Hübschen. Ihr habt mich also vermisst, das finde ich großartig. Hier ist die Sarah.
Oh nein, die Sarah.
Ja, also ich habe das ja jetzt richtig verstanden. Ihr guckt also Shadowhunters für die nächste Folge oder wahlweise, falls ihr wieder so ein Problem mit der Hausaufgabe habt, wäre das natürlich auch mal eine Idee. Ja, also ich freue mich drauf und somit habt ihr auch nochmal von mir gehört und bis demnächst auf Twitter oder so. Tschüss.
Haben wir nicht bislang jede Woche?
Wir haben Grund, wir hören nichts anderes mehr außer Sarah und Shadowhunters. Lass uns das mal nacheinander. Wir müssen uns jetzt ein bisschen Zeit nehmen für diesen Anrufbeantworter.
Okay. Das eine war aus Kein Pardon. Singsel. Das lief auch lustigerweise, ich habe das nochmal gesehen, das lief jetzt irgendwann letzte Woche nochmal im Fernsehen.
Das
Happe Kerkeling, Heinz Schenk.
Ich habe den nie gesehen.
Oh, der ist wirklich toll. Also der ist jetzt, der ist auch ein bisschen in die Jahre gekommen, aber der ist trotzdem toll.
Ja. Ich fand gut, dass Leute anfangen, uns Fragen zu stellen, wie, wer war eigentlich eure erste Fernsehliebe?
Es war gar nicht Kein Pardon, entschuldige bitte.
Also gut.
Das ist Loriot, das ist Evelyn Hamann, die das singt. Das ist
ja noch schlimmer.
Das ist Ödipussy oder Papa Ante Portas. Ich nehme das alles zurück, alles ganz anders. Wäre das peinlich geworden?
Wo ist unser Fernsehlexikon? Wir haben doch hier sein Fernsehlexikon gehabt und extra darum gebeten, dass das nicht weggenommen
aber
wird.
Aber da wäre beides nicht drin, weil da sind
egal, ja aber so, wir hätten so Blättergeräusche machen können.
Ist das peinlich, wenn mir das jetzt nicht selber eingefallen wäre? Also es ist aus Papa Ante Portas oder Ödipussy.
Ja,
Ödipussy. Ich sag jetzt mal Ödipussy.
Ja, ja, super cool. Wer war deine erste Fernsehliebe?
Ich habe gerade überlegt, ich glaube Patrick Bach.
War der im Rollstuhl bei
genau.
irgendwo?
Genau, bei, oh Gott, bei das, Anna.
Ist das dessen Reputation, dass Leute seinen Namen sagen und andere Leute dann sagen, ist das der im Rollstuhl?
Ja, na, ja,
oder
na,
hat der
na,
auch
ja.
noch andere Rollstuhl?
Das war als Tim Thaler, ist das der mit dem Lachen? Ja. Und ja, das war, ich glaube, lieber, weil die Rolle war irgendwie sein. Ganz cool. Das war eine coole Rolle.
Ja.
Aber erste Liebe ist auch, also es wäre jetzt sehr früh, da war ich schon sehr jung. Das war
ja,
naja, so.
Darum geht's doch.
Okay.
Ja, ja, meine erste Liebe war, glaube
also
ich, irgendjemand.
Also Präpubertär meine ich.
Ja, natürlich.
Ja, ja, ich wollte es nochmal machen.
Ja, ja, ich hatte, glaube ich, irgendjemand von Beverly Hills 90210. Und konnte Jordan Catalano nachvollziehen, aber ich finde ja Jared Leto, ich finde den so unfassbar scheiße. Deswegen kann ich in den nicht mehr verknallt sein. Der ist, glaube ich, auch verrückt. Ist der verrückt? Du kennst ihn gar nicht?
Sag nochmal, woher ich den kenne.
Naja, aus Willkommen im Leben. Und egal. Buka, weißt du, kennst du? Oh Gott, wollen wir mal Buka gucken?
Ich weiß gar nicht, was Buka ist, weil wir brauchen jetzt das Fernsehlexikon, um Willkommen im Leben nachzugucken. Wo ist das Fernsehlexikon?
Ich weiß nicht. Anja, wo ist das Fernsehlexikon? Wir haben Katharina gesagt, die soll, es ist ein dickes Buch, auf dem Stefan Niggemeier steht.
Und Michael Räufstein.
Nein, ich wollte gerade sagen, den nennen wir nicht. Damit. Entschuldigung.
Oh, heute läuft es ja echt.
Ja. Buka kennst du nicht?
Nein.
Mit Richard Grieco damals. Der war so ein super tougher.
Wie schreibt sich das?
Ja.
Was denn? Buka? Ach, Buka.
Ja, nee.
Wie Bukarest.
Ja, nee, stimmt. Buka. Ja, heute ist alles durcheinander. Das waren
anfangen.
Die 90er. Da warst
anfangen?
Du. Nein. Da warst du nicht mehr jung. Da warst du schon alt in den 90ern. Da war ich noch jung.
Okay.
Richard Grieco, das Fernsehlexikon, danke.
Ich guck blätter. Mal nach Willkommen im Leben. Guck mal unter W.
Blätter, Blätter. Wie, und wenn da jetzt kein, wenn das da nicht drin
natürlich
steht.
Natürlich steht
dann,
das da drin.
Meine Sendung steht da auch nicht drin.
Weil du nur im Spatenfernsehen warst.
Was? Ich gehe gleich. Ich fahre gleich in Urlaub. Vielleicht gehe ich einfach jetzt, mach den Scheiß doch alleine. So. Oh, wie viel ist denn hier drinne? Wendepunkt.
Soll ich ein bisschen singen?
Meine Wer ist hier der Boss?
Meine Schwester heißt Polyester.
Ey, ich glaube, dass dein Buch cool ist.
Aber
da
kein
ist ja
Pardon,
nur
ist
geiler
auch,
Scheiß drin.
Auch toll, es war natürlich was ganz anderes.
So, ich bin schon bei I. Die Wicherts von nebenan, Vicky und die starken Männer, wie erziehe ich meine Eltern? Wie erziehe ich meinen Vater? Es gibt eine Sendung, die heißt, wie erziehe ich meine Eltern und eine, wie erziehe ich meinen Vater?
Okay, ja.
Aber es gibt nicht, wie erziehe ich meine Mutter?
Du musst noch, wir sind noch
ja,
ganz...
Ja, ich weiß. Wonach suche ich?
Willkommen im Leben.
Ja.
Ich kenne das ja nicht.
Ja, lass mich.
Noch weiter hinten. Oh Gott.
Wildfang. Will and Grace. Wilhelm Tell. Will Shakespeare. Willkommen. Gucker. Wildschweingeschichten. Ist nicht drin. Du hast Willkommen im Leben nicht.
Okay.
Aber Willems in der Woche. Och, Ja, jetzt die Stimmung im Arsch. Super.
Ja. Kann ich das? Nein, kann ich das? Nein, auch nicht.
Jetzt können wir direkt zu Sarah und Shadow in der Hand das kommen.
Ja, so. Folgendes.
Alter Falter, wir haben einen Fehler gemacht.
Nein.
Ich finde schon, wir haben... Naja, also Sarah spricht uns seit gefühlten Monaten auf dem AB, dass wir Shadowhunters gucken wollen,
genau.
sollen. Das führt ja schon mal grundsätzlich dazu, dass wir beide denken, nö.
Ja.
Aber das weiß man ja, wenn man hier anruft. Und dann hat Sarah so ein bisschen auf eine leidenschaftliche Art penetrant geworden.
Ja.
Und dann hast du den Fehler gemacht, auf Twitter mal kurz irgendwas zu fragen. Und dann hat Sarah in 7200 Zeichen SMS geantwortet.
Ja. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Geschichte irgendwie, dass wir Teil von einer großen Kampagne sind, wo gefühlt sich auch auf aller Welt schon Leute an irgendwelche Gebäude angekettet haben und damit gedroht haben, sich zu entleiben, wenn es nicht eine vierte Staffel gibt. Es gibt, glaube ich, drei Staffeln.
Von Shadowhunters.
Und es gibt jetzt nochmal zwei.
Angeführt von Sarah.
Viele weiß man nicht, aber leidenschaftliche.
Also man hat das Gefühl, ich stelle mir Sarah vor.
Gutes Wort an der Stelle, ne?
Ja. Ich habe das zuerst gesagt, das Wort leidenschaftlich in dem Zusammenhang.
Trotzdem gutes Wort.
Du würdest nie sagen, dass es ein gutes Wort ist, wenn es von mir gekommen wäre.
Ja, das ist richtig.
Jedenfalls haben wir dann überlegt, wenn die so durchdreht am Rad, im Geiste hat die ein Schwert in der Hand, in meinem Geiste.
Ja, aber nicht irgendein Schwert, sondern so ein Fantasy-Schwert.
Ja, ich weiß nicht, was Shadowhand das ist.
Ich habe angefangen, das zu gucken.
Ich wollte auf dich hinleiten, Stefan. Wir funktionieren ja überhaupt nicht gut.
Ich bin nochmal, wir kommen nochmal
rein. Komm bitte nochmal rein. Und weil du ein guter Mensch bist, hast du gesagt, na, vielleicht gucke ich es mir mal an. Und weil ich ein schlechter Mensch bin, habe ich gesagt, auf gar keinen Fall. Deswegen hast du versucht, ich weiß, jetzt leite ich zu dir über, du hast jetzt tatsächlich Shadowhunters geguckt?
Ja, naja, so also bis zum ersten Gemetzel. Also es ist irgendwie so, die Frau, mutmaßlich die Haupt...
Genre, machen wir
Fantasy.
Fang weiter vor. Du musst, sag mal, Stefan, ich du dachte, musst gleich draußen auf dem Kissen von Olli Schulz sitzen.
Ich dachte, das war klar. Das nee, ist doch
das ist mal du und ich darüber schon gesprochen haben im Auto gestern. Ach so, meinst aber du,
wir sollten an die Hörer auch denken.
Fang doch mal von vorne an, worum geht's überhaupt?
Um Shadowhunter. Ja, das sind solche. Ja,
es ist ein Fantasy-Genre.
Es ist ein Fantasy-Genre und Shadowhunter sind solche. Jetzt habe ich sie. Mensch, also Mensch-Engel-Hybriden, die Dämonen jagen.
Kannst ist du mir doch jetzt, klar. Ich bin jetzt schon raus. Bei ja, Mensch-Engel-Hybriden, die Dämonen jagen, will ich sofort.
Ja, ich auch.
War dann auch ist so. Doch schon fein.
Genau. Und ich habe irgendwie 10 Minuten geguckt und es ist irgendwie so ganz cool gemacht. Und es ist dann so ein Mädchen, was 18 wird und der die Mutter verheimlicht hat, dass sie so ein Shadowhunter ist. Und jetzt, wenn sie 18 ist und er hat auch immer ihr Gehirn ausgelöscht, damit sie sich, also ihr Gedächtnis, damit sie sich nicht erinnert, wenn die bösen Monster
kamen.
Ne? Mhm. Aber jetzt wird sie 18 und jetzt sind dann die ganzen Kräfte irgendwie da. Es hat ihr aber noch keiner gesagt. Sie hat noch nicht das Gespräch mit ihrer Tochter, wo sie sagt, musst ein bisschen ist das aufpassen. Ist
das ein Symbol für Sex die ganze Zeit eigentlich? Sie hatte noch nicht das Gespräch mit ihrer Tochter mit 18.
Nee, das ist glaube ich genau das Missverständnis, dass also. Die Tochter denkt, ja, Mama, was willst du mir erzählen? Ich werde halt 18. Bin mir aber nicht ganz sicher, aber so könnte es gewesen sein. Und dann geht sie dahin und dann sieht sie plötzlich auch diese anderen Shadowhunters und die sind verwirrt, weil sie sagen, hä, wieso kannst du uns sehen? Und dann gibt's ein großes Gemetzel, dann mach ich raus.
Oh, es ist total furchtbar.
Ich weiß gar nicht, ob es furchtbar ist. Es ist überhaupt nicht mein Genre. Es ist mir, wenn ich schon sehe, dass die sich unsichtbar machen und dass die dann so in andere Gestalt mutieren. Aber du magst doch Fantasy. Kannst du
nein, ich hasse Fantasy. Ach ich mag so. Mystery.
Oh ja, stimmt.
Ich finde nichts schlimmer richtig, als Fantasy und Leute, die falsche Buckel tragen und so Leinensäcke und.
Nee, so ist das nicht. Das ist cool.
Warte mal, du weißt, irgendeiner von den Monstern hat bestimmt einen Buckel und
ja, gut, das stimmt. Sehr, 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 sehr große Fressen.
Und es ist ja noch nicht schlimmer als coole Fantasy. Dann, was ist cool. Dann haben die so iPhones und machen Insta-Fotos von den Monstern.
Richtig.
Oh Gott, ist das furchtbar. Vielleicht müssen wir Sarahs Nummer überhaupt löschen lassen.
Nein, ich möchte jetzt nochmal, liebe Sarah.
Ich hab, meinst du mich? Nein.
Ich hab bis zu diesem ersten großen Gemetzel und es ist mir, ich kann, es ist nicht mal, vielleicht ist das ganz toll, ich kann das nicht.
Stefan, du bist so gutmütig. Lass uns kurz mal ehrlich sein. Pass auf, unterm Strich wirst du gleich trotzdem der gutmütige Typ. Aber machen wir es nicht vor. Gestern im Auto auf unserem Sonntagsspaziergang.
Habe ich es noch nicht gesehen.
Exakt, hast du gesagt, ich habe mir nur die Kurzbeschreibung bei Netflix durchgelesen und war schon raus. Das war der Mann, den ich liebe und geheiratet habe. Aber du bist immerhin freundlich genug, als dass du dir die Mühe gemacht hast, tatsächlich reinzugucken.
Ja.
Mir hätte schon gereicht zu sagen, allein die Kurzbeschreibung bei Netflix macht, dass ich mir die Fingernägel rausreißen möchte. Also Sarah, du kannst nach wie vor anrufen, aber vielleicht zum anderen Thema. Wir haben nicht grundsätzlich gern, aber Shadowhunters möchten wir wirklich auf gar keinen Fall sehen.
Ah, daraufhin wird ihre Mutter entführt, die einen magischen Kelch besitzt, den wohl wichtigsten Gegenstand der sogenannten Unterwelt.
Hör mal auf, mir macht
in
allein
die Clary jetzt hineingeraten ist und in der Werwölfe, Vampire und Kelch. Elfen keine Schauermärchen sind.
Oh Gott, ist das furchtbar. Ist das furchtbar?
Das ist bestimmt ganz toll. Wir werden es nicht mehr...
Ach, jetzt
mehr,
hör auf
wir
damit. Das ist, man kann auch sagen, wenn Sachen furchtbar sind, das scheint furchtbar. Geil, dass du auch ganz Wikipedia ausgedruckt hast.
Ja, das war so ein bisschen.
Meine Güte.
Einmal auf Englisch und einmal auf Deutsch, weil die deutsche Beschreibung ist so lang, dass ich dachte, die kann ich jetzt unmöglich vorlesen. Und in der englischen stand zumindest Human-Angel-Hybrids who hunt down demons.
Wenn du das nächste Fernsehlexikon machst, machst du Shadowhunters mit rein?
Nein, gar keinen Fall.
Aber es wäre lustig, wenn du es so total unrecherchiert. Habe ich nicht gesehen, gefällt mir aber nicht.
Die Hälfte des Fernsehlexikons ist so entstanden.
Ah, verstehe. Mhm. Warum habe ich da nicht mitgeschrieben?
Du glaubst, wir haben das geguckt?
Ach so, nein, Entschuldigung, mein Fehler. So, wo wir gerade bei furchtbar sind, machen wir weiter mit 24 Hours?
Aber, oh nein, hast du jetzt gespoilert?
Wir sind jetzt, ab jetzt dürfen wir, glaube ich, spoilern. Ach so, wir sind im Studio, die Mikrofone sind an. Es darf gesprochen werden über was wir gesehen haben.
Ich weiß nicht. Komm, lass uns das offen lassen. Wir machen so eine Folge mit Cliffhanger. Wie werden wir wohl 24 Hours gefunden haben?
Wir beschreiben nur, worum es geht und danach ist Ruhe.
Soll ich?
Ja, ey, willst whatever. Du? Ich habe mir genau 3 Notizen gemacht. Ich kann in der Zeit auch rausgehen.
Ich versuche.
Findest du es wohl schon klar, wie ich fand?
Nein. Wir erzählen einmal noch ganz kurz, weil das ja so ein dauerhaftes Thema zwischen uns ist, dass ich sage, wir können nicht nur nicht immer nur amerikanischen Streaming-Quatsch gucken.
Wohingegen, ich glaube sehr wohl, denn da, deswegen.
Genau.
Und RTL 2 können wir auch gucken. Das ist, was die Leute wollen von uns.
Okay. Und weil die ganze Stadt plakatiert ist mit der neuen ZDF-Neo-Serie 24 Hours, Two Sides of Crime, wo ich gar nicht sicher bin, ob das richtiges Englisch
lass
ist.
Lass uns gleich, ich möchte gern ganz dringend was über den Titel sagen.
Okay. Habe ich gesagt, lass uns doch darüber reden und dann deswegen bin ich jetzt schuld. Es ist ein Krimi, der spielt innerhalb von 24 Stunden überraschenderweise. Es geht um spielt in Belgien in einer Kleinstadt. Werden Geiseln in einer Bank genommen, so eine klassische Bank-Geiselnahmen-Situation. Auf der Polizeiseite steht im Mittelpunkt vor allem Mercedes Voss, weiß gar nicht, wie die sich ausspricht.
Ja, wer kennt die nicht?
Die Hauptverhandlungsführerin mit den Geiselnehmern ist und ja.
Ich glaube, du musst das nicht so detailliert. Auf der einen Seite, ich finde es schon detailliert, auf der einen Seite Ermittler, auf der anderen Seite Geiseln.
Und Geiselnehmer.
Ja, Punkt.
Und das Besondere an der Serie ist, dass sie...
Jetzt bin ich gespannt.
Two Sides of Crime erzählt. Wir sehen erst immer eine Dreiviertelstunde lang die Geschichte aus Sicht der Polizei. Also wir sehen nur all das, was die Polizei auch sieht. Und in der nächsten Folge sehen wir den gleichen Zeitraum nochmal, aber aus Sicht aller anderen, also der anderen Beteiligten, nicht die Polizei in der Bank, die Geiselnehmer oder andere beteiligte Person. Und so hangeln wir uns über 12 Folgen durch
einen. Im Grunde genommen wie ein Tatort, wo jemand zu faul war zu schneiden. Weil genau so ist es. Du hast zu Recht gesagt, klassische Geiselnehmer-Situation. Und das ist in meiner Welt, wir müssen über den Titel noch reden, aber exakt nichts anderes, nichts davon.
Willst du schon sagen, wie es dir gefällt?
Nee, ich wollte noch schnell zusammenfassen. Sorry, ja. Ich habe das gesehen und du hast ja vollkommen recht. Du sagst immer, wir müssen auch mal so relevanten, aktuellen Kram gucken, ob wir wollen oder nicht. Und ich habe ja gar nicht gemeckert. Ich habe gesagt, klar, gucken wir.
Ja.
Und wusste wieder genau, warum ich das nicht gucken will. Es war noch nicht mal deutsch. Es sind noch nicht mal die Deutschen schuld, außer an der schlimmen Synchro vielleicht.
Ja, ist eine Koproduktion, aber ja, stimmt. Ja. Ist ein belgisches
Zeug. Und ich dachte, es könnte doch, der schlimme Titel sagt ja genau alles, was passieren könnte. Und dann passiert im Grunde nichts, sondern es ist wirklich wie ein Tatort, wo man ja normalerweise Ermittler und dann die Geiseln und dann werden so Sachen wie geschnitten werden. Und da hat sich einfach jemand du siehst eben genau nur klassische Ermittler, aber da ist nichts Besonderes, nichts ganz Normales, finde ich. Rollenverteilung, der unsichere Neue, der Alte, der mal Scheiße gebaut hat, die Frau, die Probleme zu Hause hat und deswegen besonders streng ist. Und dann in der nächsten Folge, nach 38 Minuten ist damit Schluss und man denkt, wow,
ein dramatisches Ende, die 38 Minuten, kann man schon sagen.
Ach, na ja.
Es passiert was.
Passiert was, aber wirklich nichts, was nicht in einem Tatort auch passiert. Und die zweite Hälfte.
Ich hab es noch gar nicht verteidigt, das Format.
Du kannst gleich kommen, weil ich meine, die zweite Folge ist dann aber genau das, dann siehst du halt, wer Geisel ist, wer in der Bank ist und nichts davon ist, ach so, weil ein Teil von mir wartete zumindest auf, krass, wenn das die Ermittler wüssten, das ist ja eine ganz andere Seite dieses Crimes und stattdessen ist zumindest in der ersten Folge, die 70 Minuten ist, 2x35, exakt nichts, das ist halt, also es ist von innen genauso, wie es von außen scheint, nichts davon ist besonders und man denkt wirklich, ja gut, aber dann hätte man es im Grunde auch zusammenschneiden können, so dass es eine schöne Tatortfolge ist. Es ist so öde, ich habe währenddessen fast geschlafen. Ich habe mich wirklich versucht zu konzentrieren. Nichts ist überraschend, nichts ist ein Cliffhanger, alles ist scheiße, ich will nach Hause. Entschuldigung.
Sarah, Folgendes. Es ist unfassbar öde. Es ist unfassbar öde. Ich finde, deswegen an der Stelle würde ich dir jetzt gleich widersprechen, ich finde, diese Struktur an ein paar Stellen macht dies spannend. Aber
ja, ehrlich gesagt,
kommt gleich.
Ja.
Alles andere ist unfassbar öde, wie oft man das gesehen hat, wie die Polizisten miteinander umgehen, was es da für Spannungen gibt, wie die da sitzen, wie lange das dauert in der ersten Folge, bis was passiert und es wird alles gezeigt, wie die zum Tatort fahren, wie die da ins Auto steigen, wie die Treppe hochgehen, wie die Tür aufmachen,
Minuten
wie die
reden. Lang, ja.
Nichts. Es passiert nichts und das, was passiert, hat man 100 Millionen Mal gesehen und zwar besser.
Ja, Mann.
So. Soweit komplett d'accord. Ich finde, ein bisschen ist das funktioniert diese Struktur, weil du an ein paar Stellen halt doch Sachen kapierst. Du siehst halt am Anfang irgendwie nur so, warum ist hier die Bank zu, warum ist das umgefallen? Das klingt jetzt sehr undramatisch, wenn ich es erzähle. Und in der zweiten Folge kapiert man dann, warum Sachen so sind, wie sie sind.
Okay, gut, ich habe die zweite Folge. Die zweite Hälfte von der ersten Folge.
ZDF hat das so zusammengeschnitten, eigentlich sind das zwei Folgen. Das wird später nochmal klar. Und ich finde, es spiegelt ganz gut die Situation wieder, dass die Polizei halt nicht weiß, was passiert da drin. Das heißt,
Polizei weiß nie, was passiert da drin bei Geiselnehmen. Ja. Mungeln.
Ich finde, das hat manchmal wirklich Momente, dass man genauso da rätseln sitzt und sagt so, in Folge zwei stellen die denen drin Strom und Wasser ab. Und dann sitzt die Polizei, die haben das abgestellt und denken so, war das eine gute Idee, große Diskussion, und dann machen die es irgendwann und denken, jetzt müssen die Geiselnehmer reagieren. Die reagieren aber nicht. Und du sitzt da und denkst, genau wie die Polizisten so, okay, warum ist das? Und in der Folge drauf, kapierst du, warum die nicht reagieren? Du kapierst es aber sehr viel später, weil es nochmal ganz anders ist als
aber
gedacht.
Aber warum haben die es nicht in die erste Folge mit reingenommen? Die ja eigentlich, die erste Folge ist ja schon zwei Folgen. Warum haben die es also nicht? Also ich meine, du musst in der ersten Folge doch irgendetwas schaffen, was dafür sorgt, dass du es weitersehen willst.
Naja, es ist ein Cliffhanger. Es endet mit einem Cliffhanger. Ich bin aber ansonsten total deiner Meinung. Ich finde, die Struktur funktioniert, aber nicht in dieser unfassbaren Länge. Wenn man daraus insgesamt, weiß ich nicht, vier Folgen oder drei oder sowas gemacht hätte. Völlig okay. Einverstanden. Ich glaube, dass die Idee mit der Struktur gar nicht so schlecht ist.
Ich finde die Grundidee auch gut. Die haben die nicht erfunden. Ich habe mir nicht neulich irgendwas gesehen. Irgendwas Amerikanisches.
Das ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft. Ich habe so Interviews mit denen gelesen, wo die sagen, ja, das ist eine komplizierte, verschachtelte. Nein, es ist total simple Struktur.
Ja, deswegen hatte ich so das Gefühl, es ist eigentlich ein langer Tatortfilm, wo eben nicht abwechselnd die Ermittler in die Bank, sondern die es nacheinander gemacht haben.
Genau.
Und jetzt lass uns kurz mal über den Titel reden. Das ist mir erst später aufgefallen, als ich auch ganz bisschen was gegoogelt habe. Lass uns nochmal zusammenfassen. Das ganze Ding heißt 24 Hours, Two Sides of Crime.
Jawohl.
Und rate, wie es im Original heißt.
Der Tag.
Aber allein muss das denn sein? Der Tag. 24 Stunden, der Tag. Warum kann das nicht so heißen? Warum sitzt irgendein Spacken vom ZDF da und denkt, wie können wir es in the English übersetzen? So, said it sounds really thrilling. Und dann kommt 24 Hours, Two Sides of Crime. What?
Two Sides of Crime ist wirklich, glaube ich, falsch auch.
Zumal es auch Three Sides of Crime mindestens sind. Geiselnehmer, Geiseln und Dings.
Ja.
Aber aus der Tag, 24 Hours, Two Sides of Crime featuring blablabla, I don't know.
Es sind noch mehr Sachen schlimm daran.
Ich habe dich ja dreimal per SMS gefragt, wie viel ich gucken muss, und du hast nicht geantwortet, weil du gleich unterwegs warst.
Ich finde auch, das kannst du, solche Entscheidungen musst du inzwischen, du bist groß, du kannst es selber entscheiden.
Also habe ich tatsächlich auch nur die erste geguckt, beziehungsweise die ersten zwei.
Also ich habe die ersten drei Folgen der deutschen Fassung, sind eigentlich dann vier geguckt. Man ahnt dann, dass die Geschichte sehr viel komplexer ist als jetzt nur diese Bankentführung.
Ja,
Geiselnehmer. Aber das dauert alles viel zu lange.
Aber schade, weil ich hätte...
Ja.
Nee, aber weil das... Ja, ich finde es gut, dass du das so weit geguckt hast.
Aber
weil
ich gucke
jetzt
auf gar
wirklich,
keinen Fall weiter.
Wer guckt denn dann noch weiter? Wen wollen die denn damit erreichen? Es ist schlimmer als ein Tatort. Und Tatorte sind schon schlimm.
Naja. Aber alles andere ist auch schlimm. Die Synchronisation
geht gar nicht. Oh Gott. Und man kann doch nicht mal im Original gucken, weil man dann gar nichts versteht.
Und dann sind so merkwürdige Sachen... Also in der Synchronisation stimmt alles nicht. Du hast zwischendurch so Nachrichtensprecher, die ganze Zeit laufen, weil das irgendwann dann so im Nachrichtenfernsehen übertragen wird. Das klingt, wie die sprechen, klingt überhaupt nicht wie... Und das ist so...
Kann ich mein Pausenbrot bereits vor der ersten Pause essen?
Hast du das noch gesehen, wo die größere Tochter sagt, sie möchte gerne Pommes frites essen, ob sie Geld haben kann?
Was die für ein Riesending aus der Pommes-Nummer gemacht haben. Also nicht nur, dass sie Geld dafür wollte, keins bekommen hat, sondern dann steht sie später mit ihren, Achtung, coolen Freundinnen auf der Straße und sagt, geht ihr nachher auch alle Pommes essen? Als wäre es so eine Drogennehm-Action. Pommes, haben die, das ist Belgien, die haben doch nichts anderes außer Pommes da.
Ja, vielleicht deshalb.
Das ist deren Nationalgericht, das kriegen die wahrscheinlich morgens mit in die Tupperdose. Was machen die für ein Riesen-Event aus Pommes essen? Boah, hab ich schlechte Laune.
Ich hab noch mehr, ich guck mal, ob ich dich damit auch triggern kann, was mich total getriggert hat. Wir haben dann ganz viele Szenen, wo wir in so einem kleinen Raum sitzen mit diesen Verhandlungspartnern bei der Polizei, die dann über so ein Mikro, ein Telefon, was reden. Ich habe mir schlecht geschlafen. Ich bin ein bisschen
unkonzentriert. Ist auch egal, die Leute mögen uns bestimmt trotzdem.
Dieser Typ, der dann jedes Mal mit denen telefoniert, mit den Geiseln, muss ich jedes Mal am Anfang, wenn das Telefon klingelt, umdrehen, weg vom, und hinter sich auf eine Taste drücken, damit das Gespräch aufgenommen wird. Ich glaube, erstens möchte ich wirklich hoffen, dass das im wahren Leben nicht so ist, dass die zu dritt in diesem verdammten Ü-Wagen oder was sitzen und der Junge, der den mit dem Remus jedes Mal vorerst dann auch mal nicht vergessen, du musst doch den Knopf. Womöglich ist das in Folge 11 total wichtig, weil er das einmal vergessen hat zu drücken. Keine Ahnung. Also erstmal glaube ich das nicht, dass das so ist. Und dann, ich will das doch nicht, ich will doch nicht da sehen, sitzen und als Zuschauer, ich habe doch auch noch was anderes zu tun, als zu gucken, wie der jedes Mal diesen Knopf drückt.
Ja, ich habe generell was anderes zu tun, als das zu gucken. Also ich.
Aber es ist die ganze, ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist, die ganze Stadt ist plakatiert mit diesem Ding, als ob ZDF Neo gesagt hat, deswegen bin ich ja drauf reingefallen. Hier haben wir jetzt was richtig Cooles eingekauft. Guckt euch das mal an.
Ah. Ja, voll.
So.
Mir muss es nicht erzählen. Ich war so von allem schlecht gelaunt. Heißt das eigentlich Synchronisierung oder Synchronisation? Wo ist der Unterschied? Ich weiß das bei anderen richtig, Worten auch falsch. Nicht. Chapeau. Ich habe alles gehasst. Ja, sehr gut. Plus, weißt du, was auch nervt? Das ist eben, ich meine, da können die Belgier nichts für, aber die schreiben sich jetzt natürlich auch dauernd, weil man ja nicht reden kann, während du mit einem Geiselnehmer sprichst, kleine Post-its, auf denen dann belgische Sachen stehen, von denen keiner weiß, was es bedeutet. Und ab und zu entscheidet sich, wer auch immer das ist, ZDF Neo, die Produktionsfirma, das zu untertiteln.
Aber ab und zu auch
nicht. Und dann siehst du so einen Zettel, auf dem Özgidigi steht. Ja. Und noch eine Ermittlerin.
Wobei, da ist bekannt, was es heißt.
Ja, aber du weißt, es gibt noch andere Worte als Özgidigi. Und auch noch eine Ermittlerin, die zusätzlich noch mit dem Zeigefinger draufklopft, sodass man denkt, oh Gott, das ist wirklich wichtig. Und dann steht nicht drunter, was das bedeutet. Oder die macht sich auch immer so sichtbar Notizen, das scheint mir auch wichtig. Wieso steht es da nicht? Alter Falter, also man könnte es eigentlich fast gucken, aber vielleicht so am Sender vorbei, dass man nicht aus Versehen den Quoten beschert, aber nur um sich auch so mal ein bisschen aufzuregen nach unseren Vorgaben.
Wenn ich dir jetzt noch sage, dass das ZDF diese erste Doppelfolge gekürzt hat, dass das schon eine gekürzte Fassung ist, dann...
Wobei, warte mal, mir fällt gerade ein, eigentlich, oh Gott, ganz lustig, ich merke gerade, ich möchte wieder zurückziehen. ZDF Neo ist gar nicht so richtig schuld, das sind wie sehr man dazu neigt, aber die haben das gar nicht gemacht, weil das doch Belgier sind.
Also
okay, cool.
Doch, ja.
Ich dachte gerade, ich bin in so einem Hass, in so einem unreflektierten Hassmodus, in dem ich immer bin.
Ja, aber zu Recht.
Ah, okay.
Manchmal triffst du mit deinem unreflektierten Hass ja die richtigen.
Nicht jetzt oft, aber verstehe. Ja, und zur Hälfte aber auch die Belgier. Die müssen ein bisschen auch geschimpft werden.
Ich dachte sogar für einen Moment, um jetzt noch einen Hauch was Gutes zu sagen, dass das auch ganz schön ist, weil es ist erkennbar nicht Amerika, die Leute sehen nicht amerikanisch aus, die sehen alle aus wie depressive Belgier in einem deprimierten Land, das ist alles. Und ich dachte, das ist auch ganz schön, dass das mal anders aussieht und das hat ungefähr 30 Sekunden gehalten, dieses Gefühl.
Nee, und es sah auch nicht lange anders aus. Das Einzige, was man vielleicht noch sagen kann, ich mochte, Achtung, jetzt sag ich was Nettes, eher was politisch Korrektes, ich mag bei sowas immer die Diversity. Das finde ich wirklich ganz gut. Die schaffen das, ne, weil sowohl der junge Mann ist ja irgendwie, ich weiß gar nicht, woher er kommt, aber er ist Ibrahim und der ist...
Belgier.
Nee, und auch diese eine Familie sind ich, trotzdem das wird Belgier. Auch nicht benannt, aber irgendwie, ich kenne mich nicht aus dem arabischen Raum vielleicht. Und ich finde, dass das, in Schweden ist das auch oft immer gut, dass die so Multikulti-Gesellschaft einbinden, ohne dass das einen Grund hat. Nicht, lass mal eine schwarze Familie nehmen, die könnten dann auch Probleme haben, sondern die sind so, das fand ich gar nicht so
schlecht. Ich bin nicht sicher, ob der Nachsatz stimmt, ohne Grund. Weil diese eine Familie mit dem Jungen, der da auch als Geisel drin ist, der arbeitet als Sicherheitsangestellter bei dem reichen Industriellen, der irgendwann entdeckt, dass seine Tochter da auch drin ist und sowas. Und wer weiß, in Folge 11 wird sich noch rausstellen, dass alles einen Grund hat, dieses alberne auf den Knopf drücken und...
Pass auf, ich habe eine Idee. Wir können unser Publikum auch benutzen.
Geil.
Folgendes. Falls irgendjemand von euch das geschafft hat, alles zu sehen oder das für uns machen würde, macht es bitte und sprecht uns auf dem Anrufbeantworter, ob die Sachen, die Stefan hier bemäkelt hat, ob die Sachen sich auflösen, ob am Ende alles anders ist, ob das vielleicht total geil ist, ob es einen Grund für diese Knopfnummer gibt. Also es wäre schön, wenn entweder jemand bis Folge 11 guckt oder nur Folge 11 und uns dann, das ist doch gut, dann müssen wir gar nicht mehr glotzen. Auf dem AB spricht die Nummer ist 030 20 966 886. Sagt uns, ob es noch beschissener wird oder sich... Punkt.
Und sagt uns, wenn es irgendwelche Sachen gibt, die nicht amerikanische Streaming-Crams sind.
Den wir gucken sollen,
der aber nicht kacke ist.
Oh, ich würde auch gerne mal wieder was richtig Gutes. Wobei, wir haben eigentlich neulich, letztes Mal haben wir haben ein paar gute Sachen
gesehen. Ja, aber ich meine, es wäre tatsächlich auch ganz schön, im linearen Fernsehen so Dinge zu entdecken,
die toll sind. Es kommt da noch was. Dieses Arthurs Gesetz wollten wir noch besprechen. Ja,
nicht spoilern.
Achso, ich dachte, das ist eher so ein...
Ja, Spoiler.
Nee, ist kein Spoilern.
Was denn jetzt?
Das ist kein Spoilern, sondern wie heißt das? Geschmack machen.
Teasen.
Ja. Meine Güte, du hast wirklich schlecht geschlafen. Ja, und wir haben jetzt direkt was Schönes am linearen Fernsehen. Sind wir fertig mit meckern? Ja, ne?
Hast du linearen Fernsehen gesagt?
Nee, wie heißt das?
Wolltest du darüber hinweggehen? Du hast es selber gemerkt und hast gedacht, fällt nicht auf.
Nee, ich wusste, wie hab ich... Was hab ich? Lineal. Na, Hauptsache gerade.
Touché.
Dankeschön.
Chapeau.
So, Hundeprofi haben wir geguckt. Weil also ich gucke ja immer Hundeprofi.
Okay. Kurz, ich glaube, es ist die Jubiläumsstaffel, die 10. Staffel oder sowas und fing jetzt am Samstag auf Vox an.
Und es gibt jetzt nicht so einen richtigen, also das ist der Auslöser. Fand ich auch. Und wir gucken das ja schon ab und zu. Also ich habe, glaube ich, mal alles hintereinander geguckt, weil ich tatsächlich ja ein großer Fan von, ich habe mal einen Sommer, ich glaube den letzten Sommer, glaube ich, alle Folgen, auch alle VIP-Folgen geguckt, um mein Hundeerziehungswissen ein bisschen aufzufrischen. Mich interessiert es ja sehr, du bist da ja ein bisschen anders.
Meine Damen und Herren, es ist die Frau, die vor 5 Minuten gesagt hat, ich habe auch noch was anderes zu tun, als Fernsehen zu gucken.
Ja, aber hier geht es um die Erziehung meiner Kinder.
Das ist völlig richtig.
Völlig richtig. Jedenfalls, und dachten wir, nehmen wir das zum Anlass. Insofern reden wir jetzt, glaube ich, gar nicht so irre über diese eine Folge, weil die jetzt nicht so krass spektakulär war, aber mal so über den Hundeprofi im Allgemeinen. Zumal wir ja beide Hunde haben und beide ein bisschen unterschiedliche Meinungen zum Thema Hundeerziehung. Und zum Thema Martin Rütter. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht unsere Freundschaft jetzt on air zerbrechen lassen. Mhm. Wir dürfen also nicht in die konkrete Hundeerziehung gehen, denn da geraten wir manchmal aneinander privat, sondern wir halten es allgemein. Aber wir fangen erstmal mit der Folge an. Soll ich einfach sagen, wer da war?
Ja, sag doch mal kurz, vielleicht muss man trotzdem...
Okay, der Hundeprofi ist eine Sendung von und mit Martin Rütter. Der wiederum ist ein Hundetrainer, der, glaube ich, gar nicht mehr selber trainiert, sondern nur noch fürs Fernsehen trainiert und so Bühnenshow macht. Jetzt erkläre ich gerade wirklich, Martin Rütter ist doch Quatsch.
Ja.
Und in dieser Sendung gibt's immer so 2 oder 3 Problemhunde, wo der Martin Rütter hinreißt und die gerade biegt und dann sind alle gut. So, in dieser Folge so ein bisschen öde leider fand ich. Manchmal gibt's ja so, wobei es war ein bisschen gut, aber manchmal gibt's ja so richtig coole Problemhunde. In dem Fall ist ein Problemhund ein Leo, der ist 50 Kilo groß und wird, wobei das war schon ein bisschen eindrucksvoll, von seiner Halterin, die, glaube ich, die Problematik war, dass die beim falschen Hundeprofi sich Sachen anerlernt hat, wie man so einen Hund zu führen hat, was zur Folge hat, dass die den an 20 Zentimeter Leine führt, also im Grunde fast auf dem Arm.
Mit so einem Halti.
Ja, mit Halti und allem, also der Hund ist tatsächlich am Bein festgeklebt von der Frau. Und der wird dann wohl aber immer aufgeregt. Man ahnt schon warum, nämlich weil er an der Frau klebt. Hm. Und die richtige Art, damit umzugehen, wurde ihr gesagt, ist diesen Hund nieder zu wresteln.
Ja.
Was zur Folge hat, dass diese Frau, die glaube ich auch nur 50 oder 55 Kilo wiegt, 3-mal am Tag den Hund auf den Boden drückt. Niemand weiß warum. Das
sehr, sehr eindrucksvoll.
Wirklich, da können wir gleich drüber reden. Das ist der eine Problemhund. Der andere Problemhund ist ein kleiner, was ist das?
Lotte Bulldogge.
Ja, die mag ich ja gar nicht. Die den ganzen Tag nur Scheiße frisst. Also im wahrsten Sinne des Wortes.
Richtig staubsaugermäßig raus.
Genau. Das sind die beiden Problemhunde. Martin Rütter fährt hin und hilft allen. Ich wollte ein bisschen kürzer, damit ich. Es passiert ja so wenig, dann nicht, dass ich dir was wegnehme. Wie fandest du es denn? Mäuschen.
Naja, es war ja wie immer. Es ist ja immer wie immer. Das ist ja, also das Konzept der Sendung ist ja immer gleich. Er ist jedes Mal 3-mal bei den Leuten zu Hause und am Anfang, aber kriegen wir hin. Und das zweite Mal, schon ein bisschen Fortschritte, aber könnte aber. Und beim dritten Mal so, okay, ihr müsst noch was tun, aber wow, hättet ihr das gedacht? Also, so.
Ich will dazu sagen, weil da klingt schon Kritik durch. Und wenn
nein.
Sachen, ich bin ja auch viel in Hundeforen unterwegs, da wird auch viel gemeckert. Aber Fakt ist dennoch, ich weiß nicht, wie viel Zeit dazwischen liegt, zwischen dem ersten und dem dritten Besuch. Und ich weiß auch nicht...
Teilweise Monate.
Genau, aber Fakt ist, dass es dennoch am Ende der Hund tatsächlich ein ganz anderer ist, oft als am Anfang. Da kann man meckern, wie man will, aber irgendetwas wurde da immer... Na doch, manche Leute, ach so, ich hatte das Gefühl, dass das zumindest ein bisschen kritisch gesehen wird.
Ich habe erstmal referiert, dass wirklich die Erzählstruktur, die Sendung ist im Grunde jedes Mal gleich.
Ah, okay, ich hatte das Gefühl, dass da schon Kritik durchging. Ich wollte nur
aber
sagen,
nur an dem Fernsehformat, noch nicht an den Erziehungsmethoden. Das habe ich mir mal schön aufgehoben.
Verstehe. Aber das ist ja auch ein bisschen das Eindrucksvolle daran und der Effekt, den alle Leute, glaube ich, gerne sehen, ein Vorher, Nachher. Aber bitte, genau, du hast recht, Erzählstruktur.
Einmal jetzt diese konkrete Folge, ich fand die jetzt gar nicht schlecht. Ich guck's nicht jedes Mal, ich fand die ganz schön, weil es war ganz eindrucksvoll, wirklich diese Frau im Ring mit dem Hund. Lotte war schön, weil Lotte war anders als sonst. Es gibt sonst eigentlich in fast jeder Folge irgendwie den Effekt, dass Martin Rutter sagt, so, der Hund kriegt ab jetzt nichts mehr zu fressen, sondern alles nur noch aus der Hand.
Ich wollte gerade sagen, das ist der Klassiker, ne?
Nur noch aus der Hand wird er jetzt gefüttert, Futterbeutel wird geworfen und sowas. Und bei dieser Lotte, die ganze Hundekacker, wie das die Frau jedes Mal gesagt, die Frau hat jedes Mal Hundekacker gesagt. Und Martin Rutters These war, dass unter anderem, es gab mehr Probleme, aber unter anderem der Hund auch einfach Hunger hat.
Ja.
Und deswegen einmal jetzt so viel fressen sollte, immer wieder fressen kriegt, bis er selber aufhört. Und das war eine ganz rührende Szene, weil also zum einen Martin Rutter selber sagte, wie ungewöhnlich das ist, dass er jetzt das sagt, was er noch nie gesagt hat. Aber die Frau war wirklich so fassungslos. Aber
der stirbt doch.
Und die war wirklich ernsthaft besorgt, dass dieser Hund irgendwie platzen könnte. Und meinte, aber was denkst du denn, was passieren könnte? Also schlimmstenfalls muss er sich übergeben und das wird er auch überleben. Aber
ich möchte dazu sagen, es ist auch nicht schön. Mein Hund, der Ältere, hat mal tatsächlich es einmal geschafft, seine Futtertonne zu Hause, als ich nicht da war, umzuwerfen.
Oh.
Und hatte die Möglichkeit, so viel zu fressen, wie es geht. Und das ist kein schöner Anblick.
Na, das glaube ich.
Der ist dann wirklich, der torkelt dann nur noch so rum und atmet schwer und so. Ich war im Herzen bei der Frau. Ja, entschuldige, ich habe dich unterbrochen. Ich wollte es gleichzeitig auch sehen.
Aber ich war auch schon.
Also was, ja.
Aber dadurch war es irgendwie ganz lustig. Am Ende waren alle geheilt.
So weiterzogen.
Martin Rutter ist. Es ist sehr schwer, darüber zu reden, weil es ist alles so. Martin Rutter ist so, wie er immer ist.
Mich nerven diese Motto-Shirts. Der hat dauernd Shirts an von seinem eigenen Programm oder Buch oder Unterwäschelinie. Immer steht da irgendwas drauf wie Freispruch, der tut doch nichts, der will nur spielen, Hunde sind auch nur Menschen, wow.
Wobei, was ich an dem mag und was, glaube ich, wirklich auch was über ihn aussagt, der sieht ja immer aus, als ob der gerade auch geweckt worden wäre. Und dann sagt, stimmt, muss ja noch hier Hundeprofi sein.
Ja, der sieht müde aus, ja.
Ja, und an keiner Stelle hat da mal jemand mit der Maske gesagt, so komm jetzt einmal noch vorher zum Friseur oder komm, das machen wir ein bisschen Gel oder so.
Oder diese Cargohosen sind gar nicht so vorteilhaft.
Und ich glaube, dass das ganz viel davon lebt, dass dieser Typ eine Art von Unprätentiösität ausstrahlt, die einfach super, super funktioniert und wodurch er auch, der kann nicht nur mit den Hunden umgehen, der kann ja vor allem auch mit den Menschen irgendwie umgehen.
Da
möchtest du jetzt schon widersprechen.
Nein, ich mag gerne, dass der das schafft, am Anfang immer relativ mit neutralem Gesicht sich die krassesten Sachen anzugucken und nicht schon selber spoilert. Weil als diese Frau mit dem 50-Kilo-Hund den sowohl halb auf dem Arm getragen hat, als auch zu Boden gewrestelt hat, stand der tatsächlich einfach nur da und hat gesagt, und jetzt zeig mal, was du normalerweise machen würdest. Und mir als Fernsehzuschauer fiel schon alles aus dem Gesicht, weil ich mich jetzt ja auch immer so total in sowas reinfuchse. Ich dachte schon, oh Gott, der ist so nah dran. Oh Gott, jetzt kugeln die wirklich auf den Boden.
Du könntest das nicht machen, du könntest nicht daneben stehen.
Aber ich könnte meine Hunde besser runter wresteln, weil die kleiner sind. Die werden mit einem Wasserspritzer runtergewrestelt.
Ich meine, du könntest nicht als Martin Rutter da.
Nein, könnte ich nicht. Und ich mag das aber, weil auch die Halter wissen dann immer noch nicht. Ich glaube, der macht das auch deswegen nicht, damit die Halter nicht währenddessen schon merken, dass sie Scheiße bauen und damit aufhören. Weil viele von denen gucken danach relativ stolz im Sinne von, also ich mache zumindest alles richtig. Und dann holt der ja immer so aus. Dann holt er einmal tief Luft. Und dann sagt er, der Hund ist vollkommen verrückt, ihr könnt doch und so weiter und so fort. Und dann sieht man im Gesicht der Halter immer alles auseinanderfallen. Das liebe ich, den Moment, wo es Ärger gibt für die Menschen.
Ich habe eine Beschwerde jetzt nochmal von der fernsehtechnischen Seite her. Das ist ja ein kostengünstiges Format. Da hinzufahren mit, ich glaube, es sind, wenn es hochkommt, 2 Kameraleute, wenn nicht sogar teilweise nur einer. Das ist nicht sehr aufwendig. Und trotzdem ist dabei noch gespart. Also in diesem Fall war es jetzt ganz deutlich, die Frau, die diese eindrucksvollen Hunde-Wrestling-Szenen macht, die sehen wir ganz am Anfang, bevor Martin Rutter kommt. Also das Problem geschildert wird, dieses Problem haben die Leute mit dem Hund. Da sehen wir schon dieses Hunde-Wrestling. Dann kommt Martin Rutter dahin und sagt, zeig mir mal, wie ihr das macht. Dann sehen wir exakt die gleichen Aufnahmen wieder. Ich hatte so vorher gedacht, wir sehen jetzt einmal, bevor Martin Rutter kommt, dann und das klingt jetzt ein bisschen spitz, finde ich, aber im Ergebnis siehst du einfach wirklich, dass man nicht mal gesagt hat, wir fahren da vorher schon mal hin und drehen, sondern du hast das zugegebenermaßen eindrucksvolle Material, aber immer die gleichen 20 Sekunden.
Ja, du hast vollkommen recht, das nervt. Richtig. Stimmt. Aber lass uns noch allgemeiner drüber sprechen. Unser Running Gag ist ja tatsächlich, und ich kann das auch bestätigen, weil ich ja alle Folgen gesehen habe, auch die VIP-Folgen, dass immer viel... Der Klassiker ist immer, der wird jetzt mal nicht gefüttert oder nur aus der Hand oder nur aus dem Futterbeutel und Schleppleine und Wasserspritze.
Ja, Wasserspritze nur in ganz, ganz, ganz großen Notfällen.
Das darf man nicht, weil das verstört man sonst den Hund nämlich. Nein. Ich habe meine allerliebste Lieblingsszene, habe ich darüber im Fernsehballett neulich schon gesprochen, war Die Promi-Variante mit Lilo Wanders, ja. Habe ich hier schon darüber geredet? Ja. Kann ich nochmal darüber reden?
Ja, sehr gerne.
Weil Lilo Wanders einen Hund hat, der, das ist so verstörend, das muss man unbedingt nachgucken. Immer wenn die mit dem kuschelt, knurrt der ganz schlimm. Und Lilo Wanders dachte ganz unironisch, dass der Hund schnurrt. Und ich habe ja selber einen Hund, der manchmal knurrt und nicht gern angefasst wird. Und boy, nehme ich Abstand davon. Und die lag mit ihrem Gesicht auf dem Gesicht von dem Hund, der wirklich alle verfügbare Haut nach hinten gezogen hat. Du sahst nur Zähne, ein Vibrieren, ein bedrohliches, tiefes Knurren. Und Lilo Wanders, die sagt, ja, meine feine Maus. Und auch Martin Rütter, der im Kettnerhelm da saß und wirklich sichtlich beeindruckt war. Das ist, glaube ich, mein allerliebster Moment bei der Hundeprofi ever. Und die glaubte ganz, ganz ernsthaft, dass der schnurrt.
Also man kann natürlich schon sagen, dass das Repertoire von Erziehungsmethoden, was Martin Rütter mitbringt, sehr überschaubar ist. Und er spielt halt sehr, sehr viel mit so Ablenkung. Das war jetzt in der Folge fast gar nicht, aber so wirklich zu sagen, oh, der Hund macht irgendwas, oh, hier werfe ich was hin, hier beschäftige ich, fast immer kommt auch, der kam auch diesmal auch dieser Satz, oh, der Hund ist eigentlich so langweilig, ihr müsst ihn mehr beschäftigen, dann werden die alle ausgemacht. Also es ist schon ein sehr begrenztes Repertoire. Daran. Das wollte ich gerade sagen, meine alte Hundetrainerin hasst den und seine Erziehungsmethoden. Und es gibt so eine ganze Schule von Hundetrainern, die sagt, du machst die ganze Zeit, du änderst nicht das Problem, sondern du schaffst nur so Vermeidungsstrategien. Du schaffst es, den Hund abzulenken, deswegen funktioniert der. Mhm. Also du schaffst eine Verhaltensänderung, aber du schaffst nicht wirklich eine Veränderung im eigentlichen Problem. Du überspielst es halt irgendwie.
Wobei man konditioniert es vielleicht neu wieder an. Im ersten Moment überspielt man das sehr wohl, aber ein Hund, der, keine Ahnung, super aggressiv mit anderen Hunden ist, den erstmal umzuorientieren auf, klar, du kannst dich jetzt entscheiden, komplett durchzudrehen, weil da ein Hund kommt, oder du kannst aber auch mit dem Futterbeutel spielen, finde ich schon logisch.
Ich weiß auch nicht, wer recht hat. Ich habe das Gefühl, dass man da schon Sachen dran aussetzen kann, aber diese Folge hat ja, weil Martin Rütter war so süß verzweifelt, weil er sagte, wir machen das jetzt schon so lange. Er dachte, irgendwann kriegt man das doch raus, dass Leute nicht mehr glauben, sie müssen ihren Hund dominieren und so niederringen. Und ich weiß nicht, wie oft du das siehst. Ich sehe das wirklich noch oft, dass du gerade Leute mit so größeren Hunden siehst, die dann so eine auf den Boden Drückposition.
Ja, wobei das machen. Aber bei der ja anders. Das war ja, die hat ihn ja auf den Boden gedrückt, um ihn zu beruhigen, was jetzt auch, er meinte, das wäre totaler Bullshit, der hätte totale Angst, vollkommen zu Recht. Aber dieses klassische auch an die Kehle drücken, ne? Das sieht man im Park immer bei so Hippie-Hundehaltern, die so glauben, dass sie, so Hunde, die dann nur Halsbänder tragen und Halstücher oder gar nichts tragen und die, genau, das habe ich aber auch irgendwo gelesen, dass man es auf gar keinen Fall machen soll. In dem Moment hast du das Vertrauen von deinem Hund total verloren, weil dem an die Kehle gehen macht im wahren Leben, selbst unter Wölfen wohl, nie irgendjemand. Das ist immer klare Tötungsabsicht. Und
ich glaube auch, was immer man jetzt als Experte von Martin Rütters Methoden halten kann, die sind 100-mal moderner als das, was sonst irgendwie an vielen Stellen noch so gepredigt wird.
Und ich finde die wirklich nicht schlecht. Du hast total recht, gerade als ich diesen Sommermarathon gemacht habe und wirklich alles hintereinander weggeguckt habe. Natürlich wiederholen sich diese ganzen Futterbeutel und Schleppleine und so, aber ich finde, es macht fast immer Sinn, weil es, glaube ich, grundsätzlich auch nur so eine Handvoll Überprobleme geben kann mit so Hunden, die auch alle durch ähnliche Sachen, also allein Aufmerksamkeit, dass dein Hund, weiß ich nicht, mehr in deiner Nähe bleibt, das macht ja Sinn, dass man das macht über spannend bleiben. Das sagt er auch immer, du musst für deinen Hund spannend sein und du kannst für deinen Hund jetzt auf nicht so wahnsinnig viele Arten spannend sein, außer Futter oder mit dem Spielen oder so.
Ich habe ja mit meinem Hund so einen anderen Deal.
Ich traute mich schon gar nicht in diese Richtung zu gehen.
Der Deal, den ich mit meinem Hund habe, ist, ich habe ihn nicht erzogen, aber dafür tut er nichts, was ich nicht will.
Dafür tut er super selten nichts, was du nicht willst.
Na, das eine, was er tut, ist nicht in meiner Nähe bleiben unbedingt. Aber das ist nicht schlimm, weil dann ist er halt woanders.
Also sagen wir mal so, du hast mit deinem Hund den Deal, wenn wir spazieren gehen, geht er schon mal vor.
Oder hinter oder seitlich.
Aber auf jeden Fall woanders.
Ja. Aber das ist unproblematisch, weil der macht ja nichts.
Der tut ja nichts, ne?
Genau.
Ja, der will noch nicht mal spielen. Wobei, das stimmt nicht. Die kleine Frau Penelope hat den jetzt ein paar Mal dazu
gedrängt. Aber der Punkt ist ja, dass mir komplett, also der Gedanke, dass ich mich da hinstelle und Wochen oder Monate lang irgendwelche kleinen Gemüsewürfel
werfe. Das kapiere ich nicht, warum du da keinen Bock drauf hast.
Weil mir die Disziplin fehlt.
Ja.
Und weil ich zugegebenermaßen war das auch ein längerer Prozess, aber inzwischen sehr entspannt bin mit einem sehr entspannten Hund, der, das ist der entspannte. Du kannst kurz bestätigen, das ist der entspannteste Hund
der Welt. Der ist sehr entspannt, das stimmt. Aber er ist auch selten da.
Das ist richtig, ja.
Und der hört jetzt, sagen wir auch nicht sofort, also ich meine, gut, welcher Hund hört sofort? Niemand, aber der entscheidet, nur weil du rufst, bedeutet das erstmal nichts.
Je nachdem. Aber wie gesagt, wenn er nicht hört, macht er auch nichts anderes.
Und er buddelt gerne in manchen, im Garten von manchen Leuten.
Ist dir was aufgefallen bei diesem kleinen, bei dieser Bulldogge, die ja dann ganz mühelos einfach, in der letzten Szene haben wir gesehen, also Martin Rütter hat überall den kleinen Hundehaufen am Weg so Schirmchen reingestellt, so Eisschirmchen. Heißen die Eisschirmchen? Ja. Und der Hund, der hat die alle ignoriert und hat stattdessen so die Gemüse, das war schon das Happy End. Hast du gesehen, dass der Besitzer von dem Hund, ohne dass es angesprochen wurde, eine Wasserflasche in der Hand
hat? Es wurde angesprochen von Martin Rütter. Ich habe die Wasserflasche gesehen, dachte auch, oh, und Martin meinte ganz am Anfang, die Wasserflasche ist aber nur, um was zu trinken. Ne? Ihr habt den jetzt nicht heimlich
damit. Das habe ich nicht mitgekriegt.
Ich glaube aber, ehrlich gesagt, ich glaube, dass das nicht zum Trinken war, weil das hatte auch diese Sprühdose, Düse oben, diese Sportflasche. Ich glaube, der Besitzer hat dann einfach schnell, ja, ich habe starken Durst, Ich glaube auch, dass die da, aber ist doch eigentlich auch egal. Ich meine, es hat funktioniert. Ich gebe zu, dass ich in so mein Penny, die kleine neue Kacke, die ich besitze, die kann man nicht doll beeindrucken. Und ab und zu arbeite ich mit dieser Wasserflasche bei so kompletter Durchdrehung und es funktioniert sehr gut und ich musste auch nur zweimal das benutzen. Nee, ja, aber für die Sachen, die ich wollte. Okay. Und das hat sie schon kapiert. Und Wasser ist ja jetzt kein Elektroschockgerät.
Ich weiß es nicht, aber ich kenne das nur von Martin Rütter, der das einerseits propagiert und andererseits aber das nicht propagiert, ohne einen 10-minütigen Vortrag zu halten, dass man wirklich nur in den äußersten Notsituationen
Aber mein Hund war mit anderen Sachen nicht zu beeindrucken und zweimal spritzen bei, da ist ein Hund, ich muss komplett
vielleicht
durchdrehen.
Vielleicht kann der Rütter mal anrufen und sagen, wie er das findet.
Ja, das wird er machen auf dem AB, lieber Martin. Also grundsätzlich mag ich das aber gerne. Ich kenne auch Leute, die keine Hunde haben, die es gerne gucken. Irgendwie mögen Leute den Vorher-Nachher-Effekt wahrscheinlich.
Genau, das ist ja auch irgendwie überschaubar. Wie gesagt, es ärgert mich, dass es dann noch billiger gemacht ist, als es jetzt sein müsste. Weil ein bisschen mehr könnte man sich da noch mühen.
Zumal die, glaube ich, auch gute Quoten haben und die ganze Produktion da schon gut laufen wird.
Und was man ihm auch vorwerfen kann, ich habe den ja mal getroffen. Ich habe den vor 8 Jahren für die Sonntagszeitung getroffen, Martin Rütter. Und da hatte der schon diesen ganzen Erfolg. Und da hat er gesagt, weil da so diese Fernsehkarriere losging. Und ja, er würde jetzt auch so Anfragen von Genial daneben und sowas bekommen. Das würde er alles absagen. Das könnte er auch jetzt schon mal garantieren. Er würde sowas nicht machen. Er fände Fernsehen cool, wenn es mit Tieren zu tun hat, mit Hunden zu tun hat und nichts anderes würde er jemals machen. Jetzt sitzt er da überall rum.
Ja, naja, ist ja der Klassiker. Ich habe auch gesagt, ich gehe nie in den Dschungel und jetzt bin ich im Januar dabei.
Deswegen haben wir die Palme hier neuerdings im...
Ich wollte es eigentlich gar nicht sagen. Aber ich mache keine Dschungelprüfung. Ich, wegen dem Husten und weil ich Rücken habe, muss ich keine Prüfung machen. Ich setze da einfach ungeschminkt rum, motze die Leute an.
Muss versuchen, Sachen reinzuschmuggeln.
Ja, in meinen Haaren.
Ja, ich glaube, das geht echt, weil du kannst ja einfach versuchen, was, ich meine, wie sollen die rausfinden?
Wie schwer soll es schon sein?
So, die werden ja einfach durch irgendwelche Körperöffnungen.
Würdest du anrufen für mich, bitte? Ich bin dann auch in der Zeit nicht da, das weißt du. Oder möchtest du mein Hotelbegleitung sein?
Ja, möchte ich bitte. Kann ich im Versailles, sind die noch im Versailles?
Ja, ich nehme an. Ach, schön.
Oh, cool.
Ach, schön.
Oh, aber dann sitze ich da mit den ganzen anderen Begleitungen.
Ja, schön.
Ich weiß nicht.
Das wird toll, Stefan.
Okay.
So, kommen wir zu der Hausaufgabe. Oh Gott, ich habe so viel aufgeschrieben zur Hausaufgabe.
Ich dachte, du hast nichts aufgeschrieben. Was, das hast du jetzt alles? Ach so.
Beeindruckend, okay. Ne? Aber ich werde es kurz versuchen zu halten. Es war eine sehr schwere Hausaufgabe für mich. Soll ich mal anfangen oder was ist denn thematisch besser?
Lass uns deins aufheben. Das könnte, glaube ich, der spektakulärere Schluss werden.
Okay.
Oder?
Ja, mir ist wurscht, komplett. Hau rein.
Ich habe den Kriminalreport geguckt, Montag, 20.15 Uhr in der ARD. Warum habe ich den geguckt?
Weil ich ein bisschen fast vergessen hätte, dir eine Hausaufgabe zu geben. Und weil ich dachte, es klingt wie was geil Altbackenes. Und die schlimme Judith Rakers moderiert ist. Und ich dachte, vielleicht könnte das toll schlecht werden.
Es war nicht so schlecht.
Du, wie ärgerlich.
Ja.
War Judith Rakers wenigstens schlecht?
Naja, Judith Rakers, also die steht in so einem ganz merkwürdigen virtuellen Studio, was unfassbar künstlich plastikhaft aussieht. Und ich glaube, man hat Judith Rakers ausgewählt, wenn man dachte, wenn man sie jetzt davor diese furchtbare Plastikkulisse stellt, wirkt die natürlich. Also die Kulisse, nicht Judith Rakers.
Ah, na gut, da braucht es natürlich
eine Aufgabe. Den Witz habe ich jetzt ganz schlecht gemacht. Oh,
nein, man braucht ordentlich Geschütze, musst du auffahren. Oh,
Judith Rakers. Die steht da mit ihren goldenen Haaren und ist unglaublich steif und die Leute werden aber da zu Hause sitzen und denken, die Judith Rakers, das ist aber seriös, was jetzt kommt. Mhm. Oh. Die Sendung ist so ein Mischmasch aus Real Crime und Aktenzeichen XY und irgendwelche Geschichten über Verbrechen. Und das ist okay. Also, die
lösen die Sachen auf?
Nee, also nicht wie...
Na, manchmal ist doch so, manchmal erzählen die einfach, also nee. Rufen die auf im Sinne von, hier ist ein Crime, also so eher... erzähl erstmal,
also,
entschuldige.
Es, ja. Also es gab zum Beispiel diese eine Geschichte, die war, das ist das, was Judith Rakers sehr gut macht. Sie steht vor dieser Kulisse, wo dann virtuell hinter ihr irgendwelche Sachen eingeblendet werden. Dann sieht man, dass gleich die erste Sekunde ist, dass ein Bild von einem Mann hinter ihr sieht. Ist dieser Mann unschuldig im Gefängnis? Das ist gar nicht leicht, da zu stehen und mit dieser, ist dieser Mann unschuldig? Das macht, das kommt immer wieder vor.
Also, welcher Teil ist daran nicht leicht? Du hast es gerade eindrucksvoll gemacht.
Es ist nicht leicht, das peinlich immer ist, ganz leicht, das zu machen, aber es wirkt ganz komisch. Ist dieser Mann.
Es ist nicht, weil dann fehlt da noch ein Adjektiv. Es ist nicht leicht.
Dass das nicht peinlich wirkt. Also, dass das nicht merkwürdig, ich stehe in so einer Kulisse, ist dieser Mann.
Und es wirkt nicht peinlich? Dieses,
doch.
Achso, na, hä, was erzählst du denn? Es ist nicht leicht, dass das.
Da war also dieser unschuldige Mann im Gefängnis, ist so eine Geschichte, dass der Hausmeister war und der sich um seine alte Frau gekümmert hat. Und die alte Frau war irgendwie wohl im Krankenhaus, ist nach Hause gekommen und ist dann aufgefunden worden, ein paar Stunden später, nachdem er gegangen ist. In der Badewanne ist die ertrunken. Die ist irgendwie gestürzt und lag auch, und davon gibt es ein Originalfoto, was die ganze Zeit dann auch im Hintergrund eingeblendet war, wie man sieht, wie sie so kopfüber so ein bisschen verdreht in der Badewanne liegt und da gestorben ist. Das Gericht hat einen Sturz ausgeschlossen und glaubt halt, dass dieser Hausmeister das war. Und hat dann so Argumente wie, sie hatte gar keinen Grund, Wasser in die Wanne einlaufen zu lassen. Und wenn man stürzt, stürzt man nicht, dass man dann so liegt, wie sie dann da gelegen hat. Das haben die alles erzählt. Dann gab es einen Mann im Studio, der so eine Computersimulation gemacht hat, wo die mit den Originaldaten aus dieser Wohnung rekonstruiert haben, ob ein Mensch, wenn er stürzt, so fällt, dass er dann am Ende so in der Badewanne
liegt. Sowas liebe ich aber.
Und das war alles irgendwie ganz spannend. Und dann gab es auch immer mehr so kleine Details noch dazu. Zum Beispiel ist die Uhr von dieser Frau verschwunden. Und die Uhr wäre im Wasser gewesen.
Ich finde süß, dass du gerade dass du mir gezeigt hast, wo Uhren immer so sind.
Ja, hier am Arm.
Du hast auf dein Handgelenk gezeigt, weil du nicht sicher warst, ob ich wusste, wo man Uhren hin war.
Ja, hier.
Ja, danke.
Und die wäre im Wasser gewesen. Und die wäre, also man hätte den Todeszeitpunkt feststellen können. Und die ist verschwunden.
What?
Ja. Und so gibt es irgendwie ganz viele Rätsel. Man, ehrlich gesagt, wenn man das guckt, ist überhaupt nicht klar, wie dieser Mann jemals dazu verurteilt werden konnte, dass er die Frau umgebracht haben soll. Aber alles ein großes Rätsel. Und jetzt wird so überlegt, ob man den Fall nochmal aufrollt. Also irgendwelche Anwälte versuchen das jetzt nochmal.
Deutschlands eigener Stephen Avery.
Ja, und es war eigentlich so, dass man dachte, das hätte man natürlich jetzt eigentlich viel cooler in so einer richtigen amerikanischen Reaction. Vielleicht hätte das sogar für einen Fünfzeiler gereicht, wer weiß es. Als so in den 10 Minuten, die das da gedauert hat, dachte man dann eher so, hä? Aber das war nicht schlimm. Und die machen so ein paar Sachen, die in diesen Formaten, glaube ich, ganz schlimm sein könnten, machen die ganz geschickt. Zum Beispiel dieses Nachspielen, das Nachspielen von irgendwelchen Szenen. Das ist echt okay, weil die sind alle unscharf gemacht. Entweder siehst du die Gesichter nicht von den Leuten, oder es ist unscharf gestellt, sodass du nicht schlechten Schauspielern beim Nachstellen von irgendwelchen Leuten zusiehst.
Das ist wirklich gut, weil sowas hasse ich. Ich hasse Nachstellen.
Das ist echt okay gemacht.
Das macht so komische Geräusche heute.
Und sonst war das halt, es gab da noch so einen Fall von so einem Santo Sabatino. Weiß nicht, kanntest du den? Das war ein bekannter Gastronom aus Nordrhein-Westfalen.
Santo Sabatino.
Der war auch bei seinen Angestellten beliebt. Das sind dann so Sätze, die sind aus dem Kopf.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Der ist von einem Tag auf den anderen letztes Jahr verschwunden. Und ehrlich gesagt, man weiß ungefähr nichts. Der ist irgendwie morgens um 4 aus dem Haus gegangen und eventuell ist er bewusst untergetaucht oder er hat eventuell auch Suizid begangen. Dagegen spricht ein bisschen, dass er seine Kulturtasche mitgenommen hat, als er das Haus verlassen hat. Eventuell ist auch ein Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Also sind größere Geldbeträge auch irgendwie im Umlauf gewesen. Seine Armbanduhr fehlt, die 60.000 Euro
schon wert wieder? Warte.
Ich hatte es nicht gezeigt.
Ja, aber warte. 2 Tote oder 2 und 2 Uhren, die fehlen. Vielleicht ist es derselbe Typ. Jetzt müssen wir den Falschen wieder lösen. Vielleicht ist das, Serienmörder behalten doch immer von ihren Opfern eine Sache zu Hause. Wir haben 2 vielleicht Tote und 2 Armbanduhren, die fehlen. Merkst du es nicht?
Nee. Die andere hatte die Polizei, die war erst noch da, die Uhr.
Ach so.
Die von der alten Frau, das habe ich schlecht erzählt. Die war erst noch da, es gab auch ein Polizeifoto irgendwie, wo man sieht,
dass die... Du hast gesagt, die war einfach weg.
Dann.
Ach Stefan, ich hätte fast den Fall gelöst.
Und das war jetzt alles nicht schlimm, aber auch dieser Fall, man hat überhaupt keine Ahnung. Also war am Ende, haben sie diesen Mann irgendwo gesehen. Aber warum der jetzt verschwunden war, nichts weiß man.
Aber man weiß nicht, ist das schlecht erzählt oder ist der Fall gibt nicht genug her, um nicht genug Informationen?
Ja, man weiß es einfach nicht. Also es ist so ein Fall, wo dieser Mann verschwunden ist. Es gibt 100 Gründe, warum und wieso, und man weiß es nicht. Aber wenn man es weiß, kann man anrufen.
Ja, und weißt du es nicht?
Ich weiß.
Okay. Nee, weil kann der sein können.
Nee, dann gab es noch diesen geilen Fall in Berlin, wo vor Jahren die so eine Bank ausgeraubt haben, so Schließfächer. Hast du davon gehört? Die Volksbank in Steglitz, wo die über ein Jahr oder so, über viele Monate zumindest, so einen Tunnel gebaut haben. Von so einer Tiefgarage.
Geil, Leute bauen noch Tunnel?
Ja, Mann.
Mega.
Und da ist jetzt ein neues Phantombild aufgetaucht. Und ja, das ist, also dafür, dass solche...
Aufgetaucht, dass Phantombilder tauchen nicht auf.
Doch, das ist auch
rätselhaft. Werden erstellt.
Da ist nach Jahren, ja, du hast recht, aber nach Jahren ist da ein Zeuge aufgetaucht und sagte ja, so, übrigens, ich habe da, glaube ich, doch was gesehen, wer da gebuddelt hat. Die Polizei sagt aber gar nicht, wo der jetzt herkommt. Das ist ein bisschen komisch, dass nach 5 Jahren plötzlich jemand sagt, so, jetzt gibt's ein Phantombild.
Können wir ganz kurz über Phantombilder reden?
Ja, bitte.
Ich kapiere, ich könnte dich nicht malen lassen. Wenn du jetzt nach Hause gehst und stattdessen käme jetzt ein Phantombildmaler, ich weiß nicht, wie Leute das machen, ein Phantombild zu erstellen oder zu erklären oder bei der Nase sagen können, nee, irgendwie.
Du kriegst ja verschiedene größer, Nasen kleiner. Gezeigt.
Ja, selbst da wüsste ich nicht. Ich kann inzwischen nur
ist, glaube ich, alles am Computer.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das noch auch gezeichnet wird.
Guck mal, ich halte mal kurz mein Gesicht zu. Könntest du mich jetzt beschreiben und, also jetzt nicht zum Publikum, aber malen lassen?
Also du hast...
Wüsstest du jetzt, wie meine Nase aussieht, ohne dass du
sie siehst? Du hast eine Nase?
Siehst du. So eine.
Oh, wow.
Meine Mutter hat früher gesagt, ich hätte eine Kartoffelnase, ist auch gemein, ne?
Das stimmt auch nicht.
Nee, stimmt nicht, aber wie gemein das ist, zu seinem Kind zu sagen,
naja, Kartoffelnase. Wenn es stimmt, kann man es auch sagen, aber es stimmt nicht.
Danke. Du hast übrigens eine gute Nase. Ich könnte deine malen lassen, weil du hast dann, nee, du hast so eine
Stupsnase.
Ja, du hast eine ganz klassische Stupsnase, die siehst echt du? Mega
zauberhaft. Das hättest du dann dem Polizeibeamten, Phantombildzeichner, Computerbearbeiter gesagt. Aber
der
Rest,
die Augen, der Bart, ich würde aus Versehen wahrscheinlich Lars Eidinger malen. Lars Eidinger.
Tut mir leid, ich kann es nicht genug hassen.
Nee, alles
weil,
cool.
Weil ich glaube, gerade weil diese Sendung können ganz schrecklich sein und das ist die nicht.
Ja, gut.
Und das Schöne ist nur, dass es am Ende, was man ja aus Aktenzeichen XY kennt, da bin ich auch durch, sie haben dann gelegentlich so Polizisten, die Sätze, die Polizistensätze in die Kamera sagen. Die gibt es. Bei seiner Festnahme war der Beschuldigte nicht mehr im Besitz der offensichtlich zur Verwendung gelangten Tatwaffe.
Geil.
Diese konnte bei einer Absuche des Tatortes kurze Zeit darauf in einem Gebüsch vorgefunden werden.
Geil,
und die sagen diese Sätze ja, so super, in die super. Kamera, das, ja.
Weil die immer so unsicher sind, diese Polizisten, weil die eigentlich nicht vor Kameras sind und die verstecken sich dann immer hinter ihrer Beamtensprache.
Meinst du, die schönes reden, Beispiel. Reden zu Hause nicht so?
Naja, kommt drauf an, wenn sie unsicher sind, schon.
Bei der Absuche des Geschirrspülautomates ist zur Verwendung gelangt ein... Habe ich noch nichts dazu.
Durch. Mir gefällt das gut, dass du es nicht so scheiße findest. Im Ernst, ich finde es schön, wenn man aus Versehen so Sachen findet, die viel besser sind, als man dachte.
Und diese Unschärfe bei nachgestellten Szenen mit schlechten Schauspielern ist echt eine gute Sache.
Vielleicht kann der Martin Rütter sich da was von absehen, dass sie zumindest die gleich gefilmte Szene, die dich so stört, unscharf machen, dass man das Gefühl
nachspielen.
Hat,
ist
was
einmal oder nachspielen. Würdest du deine Hunde zur Verfügung stellen?
Nein, aber das kann ja auch von Menschen. Der Hund kann ja auch von einem Menschen nachgespielt sein.
Wäre das geil, wenn man mit anderen Hunden das nachspielt?
Mhm. Wie produktiv wir heute sind. Wir kriegen nicht einen Satz gerade raus, aber wir sind produktiv ohne Ende.
Ich glaube auch, wir dürfen uns das nur nie wieder anhören und merken, wie gut wir wirklich waren. So,
Das ist mehr als eine DIN-A4-Seite, die ich geschrieben habe, aber ich werde es sehr kurz erzählen.
Wir haben Zeit.
Nee, ich habe keine Zeit. Ich muss noch weg. So, pass auf. Ich konnte mich entscheiden zwischen, habe ich vergessen, ist und egal. Das Jenke-Experiment. Ja. Zum Thema Rauchen. Und ich, blöde Kuh, habe nicht so weit gedacht, dass ich ja selber Raucherin bin und erfolgreiche nicht mit dem Rauchen aufhören können Raucherin. Und hatte ein bisschen vergessen, dass in so einer Sendung einem ja auch die ganze Zeit vermutlich diverse Krebse, kaputte Lungen, abbe Beine und so weiter und so fort präsentiert werden. Sachen, die uns Rauchern natürlich Angst machen, die wir nicht sehen wollen, wenn wir noch nicht so weit sind mit dem Aufhören. Ich fange aber mal vorne an. Also der Jenke macht augenscheinlich auch andere Experimente. Ich habe noch nie eins gesehen. Und die ganze Sendung fängt an mit so einem ganz schlimmen, der spricht alles selber. Und da muss ich noch erklären, was das ist. Der ist Reporter und setzt sich so extremen Situationen aus und macht so Sachen im Selbstversuch, was grundsätzlich gar nicht so schlecht ist als Idee. Der ist aber schon so ein sehr selbstverliebter Fatzke, was ich nicht ganz auf dem Schirm hatte. Und es fängt dann noch an, der hat so eigentlich ganz geile Synchronsprecherstimme, die aber auch genauso benutzt wie ein Synchronsprecher. Und das fängt an mit einem, er redet selber über sich selbst und sagt, Sie kennen mich. 14 Tage Einzelhaft. Schmerzgekrümmt am Venensimulator, mitten im Bandenkrieg mexikanischer Drogenkartelle, 48 Stunden auf dem Flüchtlingsschiff. Ich bin der, der das wirklich macht. Alles schaffe ich, nur das nicht. Nehme ich das mit dem Rauchen aufhören, doch so langsam bedroht es meine Gesundheit. Und da dachte ich schon, oh, was für ein ekliger Typ. Oh, habe ich keinen Bock, das zu sehen. Was für ein selbstverliebter Arsch.
Du könntest das auch machen.
Ich finde den super unangenehm. Das so eine Mischung machen, aus Theater. Ich denke, ich werde das dann mal machen. So eine Mischung aus Theaterschauspieler und Synchronsprecher. Problematik ist, der ist tatsächlich Raucher, raucht seit 37 Jahren 30 Zigaretten am Tag, möchte damit wirklich aufhören. Das ist eine Sache, die nimmt man ihm dann auch ab. Mhm. Das Problem ist, dass er vielleicht nicht so richtig glaubt, dass man ihm es abnimmt, weshalb er die ganze Zeit raucht beim Moderieren. Und ich denke so, ach Jenke, also ich kapiere es schon. Ich wette, es gibt in den nächsten 2 Stunden noch genug Situationen, wo man dich recht natürlich rauchen sieht. Warum musst du jetzt am Grab deines Vaters die Anmoderation rauchend machen? Gut, der Vater ist gestorben, aber noch nicht mal in Anführungszeichen an Lungenkrebs, sondern am Herzinfarkt. Das hätte im Grunde aber auch nochmal alles andere sein können. Und da steht der Jenke da mit seinem Bruder, der die Kamera hält, am Grab unseres Vaters mit einer Kippe im Mund und sagt, ich muss es jetzt wirklich machen, ich habe Angst um die Gesundheit, labalaba. Das ganze Ding hat verschiedene Stationen, die er, und das ist schon ganz sinnvoll, abgrast, zu denen komme ich gleich, um versuchen, mit dem Rauchen aufzuhören. Und zwischendurch gibt's aber eben so klassisches Angstmacher-Füllmaterial. Also in der Pathologie mit starken Rauchern, starken Ex-Rauchern, toten Ex-Rauchern, noch gesunden Ex-Rauchern, die aber bald tot sind. Es werden tatsächlich Lungen gezeigt, es werden die schlimmen Inhaltsstoffe gezeigt, es werden dauernd Ärzte interviewt und ich will ganz ehrlich sein, aus Schiss habe ich das vorgespult. Ich habe immer nur so ein bisschen geguckt, weil ich dachte, ich will das nicht wissen. Ich habe dumm, aber klassisches Suchtding. Habe also dann mich auf diese, wobei eine Sache ist ganz gut, der geht dann auch noch E-Zigaretten angucken, also auch guckt sich nach Alternativen um, spricht mit der, wer war es, mit der Sprecherin der CDU, gesundheitspolitische Sprecherin der CDU über Tabakwerbung, die geben sich schon Mühe. Das ist sehr dicht und versucht alles abzugrasen, was objektiv zu betrachten ist und dann trotzdem so subjektiv zu sein, dass es um Jenke, ich weiß nicht mehr, wie er mit Nachnamen heißt, geht.
Wir hatten festgestellt, der hat keinen, wie Madonna und Cher.
Genau, der hat von Wilmersdorf oder so
das,
heißt der
das auch. Das Jenke
super
heißt der.
Affektiert.
Das Jenke.
Ich mache mal kurz die Station, die der abgrast.
2 Stunden ist das Ganze lang, ne?
Ja, es ist auch wirklich, wirklich sehr, sehr lang. Erste Station weiß man von vornherein, das kann nichts werden, Heilpraktiker. Ich glaube, dass Jenke auch weiß, dass das nichts werden kann. Zeitgleich versucht er noch mit seinem Kameramann aufzuhören, den lasse ich jetzt mal ganz außen
vor. Wie der versucht mit seinem Kameramann aufzuhören?
Sein Kameramann raucht auch und bei der Gelegenheit will er auch aufhören mit dem Rauchen und egal. Ich sage ja extra, ich lasse es außen vor, da bringt mir jetzt eine Nachfrage von dir nichts.
Ich habe das nicht verstanden, ich dachte, er will Schluss machen mit seinem Kameramann.
Der Kameramann will auch aufhören zu rauchen, die drehen aber gar nicht zusammen, sondern schicken, egal. Der ist also beim Heilpraktiker, da wird ihm Ameisensäure ins Ohr gespritzt, weil das Rauchverlangen, danach muss man ganz viele Äpfel essen, was zur Folge hat, dass die nächsten 2 Moderationen von Jenke äpfelessend gemacht werden. Und es gibt auch Tropfen gegen die Aggression, die man kriegt, wenn man aufhört mit Rauchen.
Von den Äpfeln?
Von dem allen. Und das Lustige ist tatsächlich ein bisschen, dass der Jenke da frisch gespritzt aus dem Heilpraktiker rauskommt. Der erste Satz, den er sagt, ist, ich könnte schon eine rauchen.
Ja,
aber das mochte ich ganz gerne.
Ach, das mochte ich ganz gerne. Das war nicht so wenigstens.
Ja, nee, weil es relativ, lass mich das mal kurz erstmal erzählen, bitte, weil das relativ ehrlich war. Er könnte ja auch sagen, das Verlangen ist tatsächlich kurz weg, aber er kommt raus und sagt, ich will einen rauchen. Frisst also wie ein bescheuerter Äpfel, bringt nichts, bla bla bla. 2. Trip ist in die Türkei. Da trifft er einen erfolgreichen Ex-Raucher, der war wohl sehr starker Raucher, raucht jetzt nicht mehr. Und wie hat das geschafft, nicht Raucher zu werden? Er hat sich original einen Käfig um den Kopf geschnallt. Und das ist, das weiß auch der Jenke, so ein bisschen absurd, weil den Käfig muss man ja zum Essen abmachen und auch Jenke peilt irgendwann, aber durch die Gitterstäbe, wenn da ein Strohhalm durchpasst, denn so trinkt der Mann aus der Türkei, dann passt da auch eine Zigarette durch. Und wo er so ein bisschen als Reporter versagt, ist, dass er nicht den Türken einfach fragt, Entschuldigung, wenn da ein Strohhalm durchpasst, passt da auch eine Kippe durch, sondern er macht es über die Off-Stimme und sagt, ich frage mich, und dann denke ich, ja, aber dann frag doch den Mann, frag doch nicht dich, sondern den Mann. Das ist also auch nicht erfolgreich. Nächster Plan, Pilgertour.
Ich muss parallel ein bisschen schwer atmen, aber red einfach weiter.
Du kannst was einwerfen, aber ich müsste es schon erstmal fertig erzählen eigentlich.
Dann würde ich halt nur atmen.
Genau. Nächster Tour natürlich, nächster Punkt, eine Pilgertour. Warum nicht den Jakobsweg und zu sich finden? Teilweise denkt man so ein bisschen, ich glaube, RTL weiß, dass all das für ein Arsch ist. Die müssen die 2 Stunden aber vollkriegen mit Klassikern. Das stimmt. Und der sagt dann auch ganz unangenehme Sachen am Anfang der Pilgertour, wie ich wünsche mir Begegnung, mit dieser Stimme auch, ich wünsche mir Begegnung mit Menschen, die mir helfen, mir selbst zu helfen. Da will man direkt brechen. Dann trifft er den Pilger, der will aber nicht gefilmt werden. Und der wiederum ist unterwegs, das ist gar nicht so schlecht, mit der Asche seiner an Lungenkrebs verstorbenen oder nur an Krebs verstorbenen Frau. Der will aber nicht gefilmt werden. Also unterhält der Jenke sich mit dem ohne Kamera, kommt ihm aber ganz entgegen, denn später kann man nochmal als so Zusammenfassung von diesem Pilgertrip sagen, ich bin vorhin dem Tod begegnet. Ein Pilger hatte ihn dabei. Ja, bis dahin ist es richtig scheiße. Das Gute ist, dass Jenke übrigens natürlich nach jeder Tour kurz aufhört zu rauchen, für einen Tag oder 10, dann wieder anfängt. Für diese Pilgertour hat er wieder aufgehört zu rauchen und hat, und jetzt wird's kurz toll und sympathisch, super schlechte Laune davon. Und der ist ein Typ, der ist, glaube ich, tatsächlich, hat der was Cholerisches. Der kann das inzwischen auch nicht mehr gut vor der Kamera verstecken. Was zur Folge hat, dass er seinen Kameramann anpumpt, seine Redakteurin anpumpt, die Regisseurin später auch nochmal in die Kamera sagen darf, ich glaube, der Jenke dachte, das wird ganz einfach. Ist aber gar nicht so einfach. Und jetzt kommt mein Lieblingsteil der ganzen Sendung. Er trifft am zweiten Pilgertag, wo er schon nicht mehr raucht, nur noch schlechte Laune hat, eine niederländische Pilgerin, die ihn komplett zulabert von Gott und was sie sich vorstellt. Und der hat so schlechte Laune, dass er dann tatsächlich off-air zumindest sagt, Irene, geh mit Gott, aber bitte geh. Und auch beschreibt, dass er der nicht mehr zuhören kann, dass er keinen Nerv auf die hat, dass er die irgendwie loswerden will. Du hast ja Notizen gemacht.
Ja, aber für später. Weil
na, ich mach ruhig, ich muss mal kurz Rauchhusten husten.
Schlechte Laune. Und du glaubst, das ist alles echt? Also diese schlechte Laune und so, das war jetzt nicht gespielt?
Ich glaube, er benutzt sie nicht aus Versehen, sondern auch absichtlich, um das zu kommunizieren. Aber das ist tatsächlich etwas, was passiert, wenn du mit jeglichen Süchten aufhörst und mit dem Rauchen besonders. Und ich fand es schon sportlich, denn der ist ja so ein Typ, der sich eigentlich auch so ein bisschen anbiedert an Menschen, an so eine sehr zauberhafte, komplett unschuldige Irene, so einen innerlichen Zeigefinger zu zeigen, die wirklich nichts macht, außer das, was ich mir vorstelle, was alle Pilger machen, nämlich über Gott und die Welt reden und sich das Leben schön reden. Bei der so zu denken, oh bitte geh, du gehst mir auf den Sack, fand ich ganz hübsch.
Okay, und dann hat er aber danach nicht mit dem Rauchen aufgehört?
Ne, dann mal wieder ein paar Tage, okay. Dann war er zurück auf Mallorca, wo er wohl wohnt, whatever. Das Hauptding, womit die auch werben, ist, dass der irgendwann nach Südamerika fährt, um da nicht Ayurveda, sondern Ayahuasca zu machen. Das ist so ein Heilritual. In der Werbung für diese Sendung sieht man im Grunde immer nur verschwommene Bilder, Schamanen, Jenke, wie er kotzt und man denkt, meine Güte, krasser Drogenrausch, das wird alles ganz schlimm. Das ist tatsächlich was, was er macht. Er fährt dahin, Ayahuasca arbeitet mit so einem bewusstseinserweiternden Mittel, DMT heißt das. Das wird im menschlichen Körper tatsächlich auch schüttet. Aber nur zweimal im Leben, bei der Geburt und beim Sterben, um ein beides kurz leichter zu machen.
Okay.
Und du wirst in diesen, ich kenne das, weil ich mal so einen Nerd-Vortrag bei Kuttners Schöne Nordnacht fast darüber jemand gehalten hätte, die hat dann, ist dann aber irgendwie abgesprungen. Du nimmst, das ist ein Stoff, den gibt's aus irgendeiner Liane, egal, du trinkst das, dir wird super schlecht, du musst super viel brechen, aber das macht das, das ist die Droge gegen Drogen oder was weiß ich. Richtig verstanden habe ich es auch nicht. Der fährt dahin, muss das dann nehmen und dann hast du so einen stundenlangen Trip und das Lustige ist, bei dem passiert nichts. Der sitzt also rum, sein Übersetzungsschamane kommt und sagt, ist alles in Ordnung bei dir?
Übersetzungsschamane?
Naja, übersetzt, na, da ist ein Schamane, der das auch unter dessen Leitung man dieses Ritual macht, der spricht aber natürlich nicht Deutsch, deswegen gibt es noch jemand, der Deutsch und die Sprache von dem Schamanen spricht. Der kommt dann und sagt, Jenke, ja, Jenke, ist bei dir alles in Ordnung? Und Jenke sagt, ich spüre na ja nichts, was sollte ich vielleicht nochmal? Was zur Folge hat, dass er dann die doppelte Dosis nimmt. Und dann kommt das irgendwann und was dann so ein bisschen ungünstig ist, ist, dass der dann nicht mehr gefilmt werden kann, soll, will, genau in der Zeit, in der es relevant ist. Ab dem Moment, wo es anfängt,
wahrscheinlich ein Nest und ähnliches.
Zu wirken, Werte, nee, ich habe vergessen, warte mal, ach, ist ja wurscht, auf jeden Fall muss das Kamerateam raus. Und dann hast du halt die Stunden, in denen was passiert ist, das Kamerateam draußen. Unspektakulär, der kommt dann irgendwann aus dieser Hütte. Was ein bisschen niedlich ist, ist, dass der tatsächlich auf irgendwas ist dann. Der kommt raus und sagt, hier sind überall Kabel. Ist hier eine Spinne? Das ist irgendwie toll. Dann kotzt er 4 Tage lang, raucht er nicht, raucht er wieder. Also all dieses Ding, die 4 Stunden, die man nicht sehen kann, bebildert RTL ganz ungünstig mit, komm, wir machen mal unscharf. Und wackeln so mit der Kamera. Und dann versuchen die so Blätter, filmen die Blätter und versuchen, wie sich so ein 50-jähriger Cutter bei RTL sich das vorstellt, wenn du DMT genommen hast.
Okay.
Super Billo, super ärgerlich. Der letzte Schritt, weil auch das nicht geklappt hat, ist, Jenke geht zum Nichtraucher-Coach, der selber ein ganz unangenehmer Typ ist, der so ein Entertainment-Programm abspult mit so fertigen Witzen. Weißt du, sowas wie, kennt doch jeder, wir Raucher, wann ist uns das wichtig? Die Kippe nach dem Kaffee, die Kippe nach dem Sex, die Kippe beim Sex. So, weißt du, wo du, und der das auch zu schnell macht. Kennst du das, wenn Leute ihr Programm so oft abspulen, dass sie es zu schnell abspulen, sodass die Witze manchmal nicht klar werden, weil die sich die Zeit nicht nehmen für Nachdenken. So ein Wichser hat er dann da. Und selbst Jenke findet den, glaube ich, nicht so gut. Aber das Ergebnis davon ist, was du vorher schon wusstest, es geht nicht um Drogen oder um einen Käfig auf dem Kopf. Du musst es einfach nur wollen. Das ist aber natürlich das Hauptproblem. Das ist schwierig, denn Nikotin ist tatsächlich, das ist eine Sucht.
Ich habe davon gehört.
Oh. Ich ärgere mich über den Verhaltenstherapeuten, der einem über 12 Witze und Vorträge dann noch schnell versucht klarzumachen, dass es eigentlich nur um eine Umkonditionierung. Und dann ist es auch nicht. Das ist im Grunde auch Ende. Auch damit kriegt der Jenke es zumindest ein bisschen hin, aber nicht richtig. Raucht 10 Tage nicht, dann mal doch eine. Das Fazit davon ist, dass ich es trotzdem, so wirkt es vielleicht gar nicht, ich finde den Typen unangenehm, aber ich finde den gleichzeitig auch ganz gut, weil der macht das schon so gut, wie es im heutigen Kackfernsehen nur geht, so eine Reportage. Hm. Weil der schon das sehr von sich aus geht, das macht, finde ich, ein guter Reporter. Er unterhält sich auch nicht nur für das Bild mit den Leuten hinter Kamera und sagt, ja komm, dann gehen wir jetzt oder soll ich nochmal, sieht's blöd aus, soll ich nochmal... Das mag ich ganz gerne. Ich mag, dass das dicht ist, dass da tatsächlich ganz viel drin ist und finde den Typ jetzt dann gar nicht mehr so schlimm. Ich glaube, ich mag den als Menschen nicht. Als Reporter ist er schon dafür, dass kaum noch jemand weiß, was ein Reporter machen muss, gar nicht so schlecht.
Aber hast du jetzt was gelernt? Konnte der Zuschauer was mitnehmen, zu sagen, was tue ich gegen die Sucht?
Ja, du guckst dir halt all die wahrscheinlich, also du merkst, dass schön das mit dem
Käfig, Kopfkäfig nicht funktioniert, das lernst
du. Ja, aber du lernst tatsächlich... nochmal den ganzen Scheiß, den ich richtig assi übergespult habe. Da schadet schon nichts, sich so eine schwarze Lunge mit einem Tumor anzugucken. Ohne Quatsch, macht was mit dir als Raucher. Du denkst tatsächlich, oh fuck, ich sollte damit wirklich aufhören.
Aber das ist ja nicht der Experimentteil. Das ist ja
es ist immer wieder davon durchmischt. Das ist schon nicht so schlecht. Das ist immer, das Experiment sind einfach 5 verschiedene Stationen, wie man versuchen könnte aufzuhören. Und der scheitert im Grunde an jedem und dennoch lernst du tatsächlich, dass du den ganzen Quatsch nicht machen musst. Du lernst gleichzeitig von Ärzten, wirst du nochmal daran erinnert, wie wirklich kacke das ist. Und hast am Ende eben wirklich dieses, vielleicht geht man mal zu einem Coach. Weil er raucht dann wirklich weniger und er hat das besser im Griff und so. Das ist schon nicht blöd. Und du guckst, und das ist ja irgendwie interessant, jemanden dauernd beim Scheitern zu. Sowas mag ich gerne. Ich mache gerne so ein Fernsehen.
Okay.
Nee, wirklich, weil das so menschlich ist.
Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, weil so wie du schilderst, klingt das furchtbar. Aber so,
geht schon.
Okay.
Und das mag ich an dem Typ auch, dass er schon zwischendurch meckert und sich selber kacke findet, weil er es einfach nicht auf die Reihe kriegt. Da gibt's Interviews mit seiner Frau, mit seiner Regisseurin, mit seinem Bruder. Ja, aber es zeigt eben auch so ein bisschen was über den als Typen. Und ich finde, bei einem guten Reporter braucht es ein ganz bisschen, müssen die tatsächlich zeigen, wer sie als Mensch sind, damit du dich damit identifizierst. Und das mochte ich ganz gerne. Es ist wirklich irgendwie besser, als ich dachte. Aber das Problem ist, dass dieser Mann, der Jenke von Waschershausen, was weiß ich, als Typ das ein bisschen zu lange erfolgreich schon macht. Der findet sich, das spürt man dem an, der weiß schon, wie der sprechen kann. Der findet sich selber ganz geil. Der ist sogar ein bisschen niedlich. Der hat inzwischen jetzt so Bart und weiß und das steht ihm sogar. Ist recht jugendlich gekleidet. Der ist sogar irgendwie ganz sexy auf so eine ältere Herrenart.
Das ist doch alles überhaupt nicht relevant.
Doch, ich erkläre dir das. Ich sehe den und denke, ach, ich finde es irgendwie nicht so schlecht. Aber der findet sich eben auch nicht schlecht. Und das ist oft problematisch. Ein Teil von mir dachte, ach, vielleicht gucke ich mir nochmal ein anderes Experiment von dem an. Vielleicht das mit den 24 Stunden Venenschreiber, weil ich sehen will, wie dem Sachen wehtun.
Was? 24 Stunden was?
Hast du nicht zugehört am Anfang? 24 Stunden am Venensimulator.
Das hast du erzählt?
Ja, hat er selber erzählt. 14 Tage Einzelhaft, schmerzgekrümmt am Venensimulator. Mitten im Bandenkrieg mexikanischer. Also es ist so hin und her, es ist viel RTL und gleichzeitig ist es für RTL gar nicht so schlecht.
Okay.
So, ich bin ein bisschen verwirrend. Ich muss so dringend pinkeln. Können wir Ende machen?
Wir sind doch auch, glaube ich, durch,
ja,
oder?
Ja, wir geben uns keine Hausaufgaben. Wenn Gast ist Holgi nächstes Mal?
Ich glaube, nächstes Mal ist Holgi.
Ja. Holger Klein. Was ist der nochmal vom Beruf? Radiomoderator.
Ja, unter anderem.
Und Podcaster.
Genau. Der macht sowas wie wir, nur professionell.
Ich kenne ihn noch von ganz früher. Ich habe mit dem beim Radio Fritz, ist der noch bei Fritz? Nee, der ist bei Radio 1 jetzt.
Genau.
Genau, bei Fritz gearbeitet. Ein sehr freundlicher, lustiger, digital interessierter junger Mann.
Mit dem reden wir nächste Woche. Jetzt machen wir Schluss.
Jetzt machen wir Schluss, auch weil ich so dringend pipi muss. Jetzt erstmal einen rauchen.
Tschüss.
Tschüss.